Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 214. Heute sprechen wir über die größten Debüts, die größten Comebacks. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da sind heute, wie schon letzte Woche, der gute Kai. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Und natürlich der David Kloß vom MannTV. Schönen guten Tag.
Hallo.
So, ja, wir nähern uns langsam so dem Jahresende. Ist denn hier auch schon so besinnliche Stimmung angesagt eigentlich? David, bist du schon in Weihnachtslaune?
Nee, noch gar nicht. Aber ab nächste Woche bin ich dann in Schwung. Weil, ja, gesundheitlich kann ich ja gerade nicht weg. Und mein Problem ist, ich bin eigentlich gar nicht der Weihnachtsmarkt-Typ. Aber ich denke die ganze Zeit nur dran, ich möchte auf den Weihnachtsmarkt. Und dann bin ich, glaube ich, in der Stimmung.
Aber du bist ja momentan auch so ein bisschen an die Heimat gefesselt, so aus Gründen.
Ja, die Couch ist gerade mein Leben.
Auch nicht schlecht. Kai, wie sieht's bei dir aus? Weihnachtsmarkt-Feeling und Weihnachtsfeeling?
Ja, bei mir läuft seit dem 1. Dezember die ganze Zeit Mariah Carey, Wham, der ganze geile Scheiß, Chris Rea, Driving Home for Christmas, Let It Snow. Ich glaube, ich war jetzt schon zweimal am Weihnachtsmarkt. Also ich bin im Modus.
Ja, bei mir ist es genauso. Ich war auch schon zweimal auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe schon jetzt heute Geschenke eingekauft. Ich bin gespannt und ich freue mich jetzt auch dann auch ein bisschen besinnliche Stimmung, nicht nur im Podcast, sondern natürlich dann auch hier irgendwie so zu Hause ein bisschen feiern. Familie kommt rum. Das wird schön. Ja, heute sprechen wir über Überraschungen. Die gibt's ja auch an Weihnachten genug. Und natürlich haben wir auch wieder das Gewinnspiel. Ne? Es gibt das dritte Adventsgewinnspiel und diesmal mit einem Überraschungspaket. Und bevor Kai fragt, Kai, nein, du darfst nicht mitmachen.
Ich will nur wissen, ob der Gewinn dieses Mal wieder gut ist.
Ja, es gibt ein WXW-Überraschungspaket, da sind ein paar T-Shirts dabei, da ist ein DVD dabei, all sowas.
Also ich darf, ja, okay, ich mache einfach Fake-Namen.
Ja, genau. Oder lässt deine Freundin mitmachen, Zwinker, Zwinker.
Das stimmt. Ich konnte sie nicht abhalten.
Ja, ich hab's gemerkt, aber wir losen natürlich alle ganz fair hier aus, ne, mit Losverfahren und so. Also macht euch da keine Sorgen. Also wenn ihr mitmachen wollt, geht gerne auf headlock.de oder natürlich auf unsere Facebook-Seite. Da könnt ihr auch mitmachen. Es gibt dann in dieser Woche ein WXW-Überraschungspaket mit Merchandise von Deutschlands größter Wrestling-Liga. Ansonsten, die ersten Gewinner sind schon benachrichtigt und die ersten Preise sind auch schon rausgegangen. Also ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Spaß an dieser weihnachtlichen Geschichte. Und ja, und wer natürlich dann bei Patreon und Steady vorbeischaut, da gibt es natürlich jetzt auch ganz aktuell nicht nur das Match of the Week, was wir jedes Wochenende veröffentlichen, sondern auch eine neue Ausgabe von Gastspiel. Ihr wisst, es erscheint erst da und dann später im Free-Bereich, wo der gute Shaggy diesmal das Ruder übernommen hat und mit Dan Malmann, also dem Sänger von Doggy Dog und dann eben auch jemanden, den man auch aus Wrestling-Kaisen, also Respect Kayfabe ist ja da, so eine Marke, weil WXW Now betreut der Dan diverse Shows und macht da das Warm-Up zum Beispiel bei WXW-Events. Also die beiden haben so ein bisschen über die, ja, wie soll man sagen, so die Symbiose aus Wrestling und Musik gesprochen, Gemeinsamkeiten, Unterschiede und dann natürlich auch ganz viel über Wrestling an sich. Also von daher hört da gerne mal rein. Und damit würde ich sagen, kommen wir einfach zum Hauptthema. Debüts und Comebacks. Das ist ja immer eigentlich was richtig Geiles. Und meine erste Frage, wie immer eigentlich bei solchen Themen-Podcasts, woran denken ihr da bei diesen Oberbegriffen als erstes? Kai, wie sieht's bei dir aus?
Also ich fasse jetzt Debüts und Comebacks natürlich erstmal zusammen. Also genau. Eine der größten Sachen, die ich mir auch, also ich habe so ein paar Wrestling-Momente, die ich mir jedes Jahr angucke oder so alle paar Monate, selbst wenn du sagst, oh, da ist man tief, dann hast du ja so Momente, wo du sagst, da hatten sie mich und genau deswegen liebe ich Wrestling. Ein ganz großer Moment ist zum Beispiel für mich, wo CM Punk mit Call of Personality zurückkommt. Das finde ich extrem geil, weil da auch diese, so schön die Spannung aufgebaut wird. Ebenfalls ein unfassbar großer Moment, wo ich mir auch sehr gerne dann als einzige Ausnahme, glaube ich, dann die Fanmade-Videos lieber anschaue, wo irgendjemand aus der Crowd gefilmt hat.
Ich weiß genau, was du jetzt gerade
sagst. Das Debüt von AJ Styles natürlich, wie wir alle wissen, weil das ist dann ein bisschen geiler, als Romans Gesicht zu sehen, denn ich bin wirklich so einfach dieser Moment, wenn du halt denkst, AJ Styles so als großer Indie-Name oder sowas, wo dann aber auch so bei der WWE gedacht wird, ja, wer weiß, ob die Leute überhaupt wissen, was da jetzt, also wissen die überhaupt, dass da irgendwie AJ so groß ist, unsere Zuschauer? Und dann siehst du eben diesen Titantron, die Musik geht an, dann kommt dieses I am, also hä, wer ist das? Und als halt, allein als dieses Wort Phenomenal kommt, rastet die Halle komplett aus und alle wissen so, okay, AJ Styles ist da.
Ja, nur der Zuschauer, dem wurde es komplett kaputt gemacht.
Das stimmt, ja. Deswegen gucke ich halt lieber dieses Handy-Video. Genau, das sind so die zwei größten Sachen. Und was ich auch irgendwie noch sehr cool fand, war damals das Comeback von Rollins. Also wirklich nur diesen einen Moment, wo danach mit dem Heel-Face bla bla hin und her war. Aber als ein Rollins zurückkam nach der Verletzung und ein Roman angegriffen hat, Das war auch ein sehr geiler Moment, weil du damit auch wirklich nicht gerechnet hast, weil das war irgendwie bei Extreme Rules oder sowas, glaube ich. Und das ist ja auch nicht so, wo du sagst so, oh, das ist das Mega-Pay-Per-View. Und das war dann irgendwie nochmal so ein bisschen eine größere Überraschung.
Das ist richtig. David, wie sieht es bei dir aus?
Also das fetteste Comeback aller Zeiten.
Sagt David jetzt. Also eins auf jeden Fall.
Sag ich auf jeden Fall aus meiner Sicht. Und zwar war das John Cena 2008 beim Royal Rumble.
Dann sagt er es nicht, aber...
Und warte.
Ja, ich weiß, es kommt noch.
Das muss ich noch ausführen, warum das halt so großartig war. Es war halt die Zeit, 2008, wo halt schon Internet groß war. Das heißt, du warst als Fan ja, ach, so klug und so super informiert. Du wusstest ja eh schon alles Bescheid, wurdest ja gespoilert. Und da ging halt vorher, er war länger weg wegen einer Schulter- oder Muskelverletzung im Oberarm, auf jeden Fall in dem Bereich.
Und er hat den Brustmuskel gerissen, wenn ich mir jetzt
nicht der hat sich ja irgendwie gelöst oder so.
Ja.
Und vorher kam extra noch in den News-Sheets die offizielle Meldung, das wird wohl wahrscheinlich länger dauern als gedacht. WrestleMania wird knapp, aber das will er unbedingt schaffen. Und dann kam Royal Rumble Nummer 30 im Madison Square Garden. Und nach der 30 war ganz kurz Stille, es war halt nix. Und dann nach anderthalb Sekunden kam plötzlich diese Musik. Und das war gegen alles, was du erwartet hast. Du gingst halt wirklich mit einer gewissen Erwartung ran. Und das hat mich so umgehauen. Ich bin aufgesprungen, hab das alleine geschaut. Ich bin ja immer wieder echt wie ein kleines Kind rumgesprungen, so, oh mein Gott, das kann nicht sein, das ist er nicht. Und dann auch von der Kamera war das halt perfekt gemacht, Triple H guckt ihn an, erst siehst du nicht sein Gesicht, dann hebt er den Kopf, unter der Kappe siehst du das Gesicht und der grinst und denkst einfach nur, das kann nicht wahr sein. Und das ging der Crowd in der Halle halt genauso, das war die Zeit, wo Cena eigentlich immer ausgebuht wurde. Und die erstmal rasten alle aus und dann hast du halt gemerkt, so nach zwei Minuten merken die so, Moment mal, wir jubeln gerade wegen Cena, schnell wieder buhen. Das war ein super Comeback und ein super starkes Debüt. Für mich war wirklich Nexus. Ich weiß noch, wie ich da vor dem Fernseher saß einfach und dachte, was ist jetzt hier gerade los?
Mhm.
Also Debüts und Comebacks können halt großartig sein. Wo ich noch anmerken möchte, deswegen gucke ich auch immer gerne auch den Royal Rumble, weil eigentlich die Tradition bis auf die letzten Jahre, war eigentlich auch immer so, dass im Rumble meistens ein, zwei oder drei Allstars ihr Comeback kurz feierten.
Mhm.
Und das waren für mich im Rumble immer ganz, ganz große Momente, etwa wenn ein RVD unerwartet wieder kam oder ein Diesel oder so, das war großartig. Und das fehlt mir auch momentan.
Ja, da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Jetzt, wo ihr schon so ein paar Namen genannt habt, ich grab jetzt mal sowas aus, was mich auch gehabt hat, weil wir sprechen ja auch gerade davon, ja, da ist man dann auch als Fan noch mal wirklich so ausgemarkt, auch über diesen Begriff werden wir gleich noch mal sprechen. Ne? Aber was ich zum Beispiel richtig geil fand, war, ich weiß gar nicht mehr genau, vor wie vielen Jahren das war, das müsste WrestleMania 24, 25 rum gewesen sein, als Ricky Steamboat noch mal in den Ring gestiegen ist, damals gegen Jericho. Und wo du halt dieses, ja, Handicap-Match gehabt hast mit Snuka und Konsorten und gegen Jericho und mit Mickey Rourke at ringside. Und wo Steamboat in den Ring gekommen ist und auf einmal hast du gesehen so, mein Gott, der ist zwar jetzt irgendwie schon weit über die 50, aber Alter, der kann noch was. Und der hat mich da richtig nochmal abgeholt und dieses Einzelmatch zwischen den beiden, was es da nochmal gegeben hat.
War fantastisch.
Das fand ich auch absolut geil, weil da diese Geschichte so toll erzählt worden ist und gerade Ricky Steamboat hat ja mit seiner Rückenverletzung nie so dieses große Abschiedsmatch bekommen. Ne? Der ist ja wirklich dann einfach so mehr oder weniger sang- und klanglos irgendwie flöten gegangen und das hat er eigentlich nicht verdient gehabt. Ich finde, er hat da noch mal so diesen wohligen Abschied bekommen. So, man hat gesehen, so, ja, der kann noch und der ist noch genauso gut, wie er es früher mal gewesen ist. Passend dazu, Comeback Shawn Michaels. Muss ich sagen, dass ich das damals auch natürlich mega cool fand, 2002, wo er zurückgekommen ist. Aber da werden wir auch gleich noch mal en Detail drüber sprechen. Ich habe gerade den Begriff Markout hier verwendet. Das ist ja so ein Wrestling-Fan-Begriff. Wir machen das ja ganz gerne. Kai, was bedeutet das denn?
Also Markout ist ja so dieses Ausrasten. Also Outmark ist ja so dieser extreme Wrestling-Fan, dieser extreme Wrestling-Mark. Und Outmark ist dann natürlich, wenn man dann in seinen Wrestling-Kreisen so komplett ausrastet. Und dann das ist dann ja auch dieses, egal was ich gelesen habe, egal was gerade passiert, damit rechne ich trotzdem nicht. Und so das übersteigt auch irgendwie meine kühnsten Vorstellungen. Natürlich noch im Moment, da wir nicht auch gemeinsam teilen mussten, wo wir auch outgemarkt sind, war natürlich bei WrestleMania das Comeback der Hardys, wo wir auch so saßen, nee, also, oder, passiert's jetzt? Nein, doch, da kam halt New Day raus und wir waren so immer nervöser, so, jetzt, sind sie jetzt da oder sind sie nicht da? Und dann hast du es ja auch wirklich gemerkt, auch in der Crowd, wo dann gesagt wurde, hier die Hardy Boys, dann geht die Musik an und alle rasten komplett aus. Und das sind so diese ganz, ganz legendären Markout-Momente, für die man ja auch Wrestling schaut, wenn man mal ehrlich ist.
Absolut. Also bei mir ist das tatsächlich inzwischen so, dass ich diese Markout-Moments ganz, ganz selten nur vom Fernseher habe. Ich habe die ganz stark, wenn ich live irgendwo dabei bin, aber vom Fernseher habe ich da inzwischen ein bisschen zu viel Abstand. Wahrscheinlich auch schon ein bisschen zu viel Wrestling geschaut oder so.
Kann ich mal kurz was fragen?
Ja.
Mich wundert gerade, wir reden hier von fettesten Comebacks aller Zeiten und gerade jetzt beim Markout. Und ihr beiden erwähnt gar nicht Ilja.
Das wäre doch jetzt noch gekommen, Mann.
Ach so, Entschuldigung.
Außerdem wollten wir ja gleich nochmal separat darüber sprechen. Der David wieder.
Das wusste ich nicht.
Scheiße. Hat wieder nicht das Handout gelesen und so.
Nee, ich lese das nicht komplett durch. Bleib mal von oben nach unten.
Ja, nein, das gehört natürlich auch mit dazu. Und das ist auch einer von denen, wenn man mich fragt, was war dein Markout-Event des Jahres, dann war das Comeback von Ilja Dragunov beim WXW 16 Karat. Also ich konnte nicht so rumspringen, wie das die tausend anderen Fans in der Halle getan haben, weil ich ja irgendwie oben auf dem Balkon stand und gefilmt habe. Aber dieses Gefühl, was es damals in der Halle gegeben hat, das habe ich so ganz, ganz selten erlebt. Ich meine, Kai war ja auch mit dabei, oder?
Ja, genau. Also ich meine, das beschreibt das, was du gesagt hast, ganz gut. Dieses alleine vorm Fernseher hat man es nicht. Und gerade wenn man ja E-Wrestling live schaut, dann ist man ja noch mal viel, viel mehr in diesem Produkt drin. Und besonders, wenn auch ganz viele Leute um dich herum sind. Deswegen muss ich auch sagen, wenn man diese Markout-Momente vorm TV hat, dann auch eigentlich nur, wenn man irgendwie mit Freunden zusammenschaut. So irgendwie dann zu zweit, zu dritt, zu viert, dann geht's noch. So, weil du dann irgendwie so dich selber gegenseitig noch mal irgendwie mehr hypes oder sowas. Und das war natürlich dann live mit Ilja einfach perfekt, weil da waren irgendwie alle und das ist dieser Moment so, was passiert jetzt, was kommt jetzt? Und dann, klar, wenn dann irgendwie so diese Ekstase ausbricht und alle rumschreien und komplett ausrasten, dann steckt sich einer nochmal mehr an und dann schreit nochmal irgendwie einer mehr mit, dann wird's nochmal lauter, nochmal lauter, nochmal lauter.
Ja, das ist also, dann bist du, das ist einfach so auch wie in der Fankurve, und dann bist du halt eben ein kleiner Teil von so einer Masse und dann denkst du auch in dem Moment gar nicht drüber nach, ob du albern aussehen könntest, ob dich deine Nachbarn hören könnten oder sonst irgendwas.
Ja, also du schreist einfach rum, weil alle rumschreien.
Ja, genau. Man muss aber auch sagen, dass das auch für Außenstehende cool ist. Also ich war zum Beispiel in dem Moment nicht dabei, aber das YouTube-Video von Ilias Comeback, das habe ich mir bestimmt schon 10, 20 Mal angeschaut. Und ich bin halt nicht der Einzige. Auf YouTube findest du ganz, ganz viele Videos, wo es halt wirklich um diesen Comeback und Debüt und Markout-Moment geht. Ja. Aber das ist halt etwas, das kannst du nicht planen. Markout passiert einfach komplett. Für dich als Fan kann es nur funktionieren, wenn du nicht darauf vorbereitet bist.
Absolut. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, solche Momente sind dann die Momente, wenn ich irgendwie mal wenn ich irgendwie so schlechte Laune habe oder sonst irgendwas oder vielleicht auch mal keinen Bock auf Wrestling habe und mich frage, so, sag mal, warum guckst du denn das jetzt überhaupt? Also warum guckst du dir jetzt hier irgendwie das Open Panel von Sasha und Bayley an oder ich weiß nicht, hast du ganz schlimme Segmente mit Sami Zayn und Bobby Lashley's Sisters? Dann guckst du dir solche Momente an und die kriegen mich immer wieder. Ich sitze dann hier und ich krieg sofort Gänsehaut und dann kannst du sofort sehen, dass ich dann irgendwie so die Haare an meinem Unterarm irgendwie aufstellen. Also ja, okay. Deswegen gucke ich Wrestling. Das war's. Und manchmal ist es auch ganz gut, sich dran zu erinnern.
Und wichtig ist dabei halt natürlich auch, was macht die Promotion? Also die Promotion hat im Grunde genommen alles in der Hand, um einen Markout-Event, Moment zu schaffen für dich. Also erstmal darf die Information nicht rauskommen. Zweitens aber auch, siehe AJ Styles Debüt, ist halt wichtig, wirklich sich zu überlegen, was zeige ich in welchem Moment? Was ist dann los? Beispielsweise das The Rock Comeback, das letzte von ihm. Das war fantastisch gemacht. Das war halt so, dass es vorher Spekulationen gab, wer kommt zurück? Dann hast du im Laufe der War-Sendung halt eine Limousine gesehen und dann halt Beine. Und du hattest erst gedacht, wirklich die Masse der Fans hat erstmal gedacht, nee, warte mal, das war jetzt erstmal Frauenbeine, vielleicht Trish Stratus oder so. Und dann kam es in die Halle und dann wurde sich dunkel. Und dann kamen so Blitze auf den Titan Throne und der Kamera schwenkt und du wusstest noch nicht, das einzuordnen. Dieses, du weißt es gerade noch nicht einzuordnen, ist für ein Markout-Event eigentlich ganz wichtig, damit der ganz groß wird, weil dann kommt dieses Bam.
Natürlich, es geht ja darum, dass du kreierst eine Vorfreude, du kreierst eine gewisse Erwartungshaltung, du kreierst Spekulationen und solche Geschichten. Und das bedeutet natürlich auch, dass dann die Zuschauer und die Fans da einfach emotional investiert sind, weil je mehr man sich mit irgendwas beschäftigt, umso emotionaler ist man eben auch dabei. Und wenn es dann wirklich plötzlich passiert vor deinen Augen und wenn plötzlich dieser Moment da ist, dann, also es muss nicht immer der geilste Moment sein, aber es, wenn das klappt, dann ist es halt einfach richtig, richtig cool. Und man hat da einfach riesig Spaß dran und man lässt dann einfach auch seine Emotionen, die sich quasi so die ganze Zeit über aufgestaut haben, die lässt man dann eben raus. Und das ist natürlich dann das Beste eigentlich am Wrestling, wenn du wirklich dann auch alles um dich herum vergisst und einfach nur Fan sein kannst.
Ne? Wenn wir schon beim Besten sind, kann ich kurz zum Schlechtesten kommen.
Und zwar, David springt wieder hier. Ja, komm,
hau. Achso, ist das ein Handout? Entschuldigung. Nein, ich wollte jetzt nicht die schlechtesten Debüts machen. Ich wollte nur eine Pauschaldiskussion anregen. Und zwar, wie ich ja gerade sagte, die Promotion hat eigentlich in der Hand, wie groß ist der Markout-Moment für dich. Und ich finde, die WWE macht gerade halt genau das Gegenteil von dem. Den Markout-Moment kannst du nur haben, indem du halt überrascht wirst und indem man das halt möglichst auch groß macht und mit Erwartungen spielt. Markout-Moment hast du nicht, wenn beim Shake-Up eine Grafik kommt und dann sagt, ja, hier derjenige ist es da, oder halt eine Ankündigungsgrafik oder Vignette von wegen, ja, in 2 Wochen debütiert ein Stable, anstatt dass du irgendwie überrascht wirst, schalt mal ein, damit du das überhaupt siehst. Das macht bei mir extrem viel kaputt.
Da hat mich auch Ulrich diese Woche drauf angesprochen, dass er eigentlich so auch das Gefühl hat, dass es seitdem NXT gibt und seitdem es diese Shake-Ups und den ganzen Kram gibt, eigentlich kaum noch wirklich überraschende Debüts gibt. Ne? Und ja, Kai, was meinst du, macht sich WWE damit so ein bisschen was kaputt am eigenen Produkt?
Na, ich weiß nicht, also weil im Endeffekt, das Geile ist ja auch an den NXT-Sachen, dass ja jeder irgendwie zweimal debütiert. Also du hast ja einmal dieses, der ist bei NXT. Und ich muss auch sagen, ich find's auch irgendwie manchmal ganz cool, dass sie sagen so, oh, guck mal, wer hier in der Crowd sitzt oder sowas. Also da muss ja nicht jeder irgendwie rausgerannt kommen und den Ring auseinandernehmen. Und häufig haben sie dann auch dann diesen großen Moment, wenn sie ins Main-Roster kommen.
Also, ja, klar, aber genau das meine ich ja, diesen großen Moment nimmst du ja den Leuten wie beispielsweise Insanity, ein Stable, was du eigentlich debütieren musst wie ein Shield oder ein Nexus oder so. Und stattdessen sagst du, hier, die kommen, wir sagen zwar noch nicht wann, aber die kommen jetzt demnächst.
Ja, also ich muss wirklich sagen, dass es es gibt halt solche und solche. Also ich finde es wirklich, bei einem Sanity, ja, das hätte gepasst, wenn die irgendwie so überraschend debütiert wären, aber ein Sanity ist halt trotzdem nicht so groß. Auch ein Lars Sullivan ist für mich nicht so groß. Und auch irgendwie ein Almas war für mich nicht so groß. Also, und ich denke halt auch trotzdem, dass sie dann wissen, ein Aleister Black lassen sie spontan debütieren. Also, da wird es nicht irgendwie kommen, so, oh, in 2 Wochen ist Aleister Black da. Dass sie auch schon so wissen, okay, der geht eher in Richtung Main-Eventer, die gehen eher in Richtung Mid-Kader, so und so ist das. Also, von daher, ja, das ist natürlich kacke. Und gerade wenn du irgendwie sagst, ja, der debütiert in einer Woche, dann so, ja, nee, doch erst in 2. Ja, doch erst in nochmal 2 und sowas. Das ist dann irgendwie Käse. Aber trotzdem musst du sagen, bei den wichtig, wichtigen Leuten, da wird ja auch dann vorher im Normalfall nichts angekündigt. So auch so ein Drew McIntyre war auch irgendwie auf einmal da und sowas.
Also ich persönlich finde aber schon, also ich bin da halt ein bisschen engstirnig. Debüts sollten für mich niemals angekündigt werden. Einfach aus dem Grund, weil ich finde, gerade ein Debüt ist etwas, was ein bisschen den Tenor angibt und einem Wrestler extrem helfen kann. Ein Nexus zum Beispiel bestand ja eigentlich aus No-Names, aber indem du halt diesen Überraschungsmoment hattest, hast du denen halt gleich direkt eine gewisse Ausstrahlung und Stärke gegeben und Impact einfach.
Ja, aber Nexus hatte doch von Anfang an anderes Standing als jetzt Sanity oder sowas. Also du wusstest ja direkt, wir wollen ungefähr mit Nexus da und dahin. Die sind wichtig für uns.
Das,
und deswegen
ja,
selbst, wurden die auch so dargestellt.
Aber selbst wenn ich NXT nicht schaue, wenn jemand Neues debütiert, und so ging es mir halt früher, und du wusstest das noch nicht, und der hat dann jemanden zerstört oder sonst was, einfach diesen Überraschungsmoment, der gibt dann halt, der macht es den Wrestler meiner Meinung nach einfacher, eine schöne Doppelung, aber es ist halt so. Er macht es demjenigen leichter, reinzukommen. Genauso fand ich das damals fatal, einen Sin Cara halt über Vignetten anzukündigen, wie sonst was. Ich bin da halt einfach altmodisch und finde ein Debüt sollte unangekündigt sein, weil in Wrestling gibt es so wenig, was du halt als Mark, in Anführungszeichen, hast, was dich wirklich überrascht. Und die Debüts gehörten für mich halt immer dazu, genau wie Comebacks. Das sind diese großen Momente, die dich überraschen und wo du halt direkt aber eine Connection zu jemand hast, was du vielleicht durch eine Ankündigung dann nicht hättest.
Ich glaube, man muss eben schauen, was die Promotion später damit anfangen will. Also bei Nexus, was Kai ja auch schon gesagt hat, da hatte man wirklich eine Idee gehabt. Das war ja nicht nur, also das war ja kein klassisches Debüt in dem eigentlichen Sinne, sondern man hat ja damit wirklich eine Storyline gestartet. Die Leute kannte man ja vorher aus dem Programm. Aber dieser Stable ist dadurch quasi debütiert und zusammengeführt worden. Das war ja ähnlich wie die NWO. Also die NWO ist ja auch eine Gruppierung aus bereits bestehenden Wrestlern gewesen, aber ist dann eben, ja, beim Bash at the Beach 96 irgendwie auch debütiert im klassischen Sinne. Aber trotzdem würde ich zum Beispiel das wichtigere Debüt dabei, da wäre für mich das Debüt von Scott Hall und später dann eben von Kevin Nash. Ich finde das schwierig. Ich weiß genau, was du meinst, weil ich finde auch, dass man heutzutage bei WWE könnte man das häufiger machen, dass man quasi Talent einfach so reinwirft und guckt dann damit quasi eine Geschichte startet. Aber ich kann es auch wiederum verstehen, dass man zum Beispiel gerade bei diesen Shake-Ups gerade dieser Show dann der Bedeutung zumisst. Da hat man gesagt, so, jetzt heute, da passiert alles. Und heute passiert ganz extrem viel, wie so ein Season-Finale oder Mid-Season-Finale oder was auch immer. Man sagt, jetzt, das ist die Show, die müsst ihr sehen, weil diese Show legt quasi die Grundpfeiler für das, was in den kommenden Wochen passiert wird. Dann reagieren natürlich auch die Leute auf plötzlich auftauchende Wrestler von NXT und so weiter und so fort und auf Wechsel und sowas. Und, was ich auch eben sagen muss, dadurch, dass du quasi so viele Stars so mechanisch, nenne ich es einfach mal, debütieren lässt, hast du natürlich die Möglichkeit, den Leuten, die eben anders debütieren, noch einen größeren Fokus zu geben. Ich sag nur zum Beispiel Kevin Owens.
Ja, ich denke halt auch, dass es sonst irgendwann zu inflationär ist, weil du auch so viele Debüts machen kannst. So wird jetzt jeder irgendwie so, ja, da ist noch einer und da ist noch einer und da ist da. Also prinzipiell, da kannst du ja irgendwie, ich meine, wir hatten es doch schon mal, dass wir gesagt haben, ja, nach Mania, da kommen wieder welche. Nach SummerSlam, da kommen wieder welche. Dass ja auch wirklich dann irgendwann so inflationär ist. Deswegen finde ich auch, dass man sich diese, gerade wenn es eh nur um Mid-Kader geht oder wenn nicht sogar noch was Geringeres, dann kannst du sagen, so ja, wir kündigen die 1-2 Wochen sind die da und dann sparst du diese großen Überraschungen einfach auf für die wirklich großen Leute, meiner Meinung nach.
Ich wollte nur gerade sagen, das ist richtig, dann muss man das aber auch nutzen. Und ich, wenn ich jetzt gerade zurückdenke, okay, wann waren jetzt eigentlich wirklich fette Debüts zuletzt bei WWE, ohne halt Ankündigung und so, puh, das wird schwierig.
Ja, und tatsächlich, was mir eben als... Ja, aber
du hast doch welche. So,
lass mich doch gerade auch mal ausreden hier. Tatsächlich, was mir so ein bisschen als Heavy-User so ein bisschen fehlt, sind natürlich diese Momente, dass du wirklich ganz, ganz wenige Leute nur hast, die du nicht schon vorher bei NXT gesehen hast. Dass wirklich Leute, ich glaube, der letzte war AJ Styles und vielleicht Ronda Rousey, wenn man die jetzt noch mit dazu zählt. Aber ansonsten hast du ja immer Leute, die du schon vorher im NXT-Programm gesehen hast, die dann eben quasi durchbrechen und dann eben im Hauptroster debütieren. Das fehlt mir tatsächlich, weil das macht immer für mich so ein bisschen diese Dynamik aus, dass du immer mal damit rechnen musst, ja, oh, der ist jetzt da weg, vielleicht kommt der, schlägt der da wieder auf. Das finde ich ein bisschen schade. So, Kai, jetzt du.
Ich wollte einfach nur sagen, dass du trotzdem noch in den letzten Jahren gute Debüts hattest, ne? Also, die auch überraschend kamen. Also mehr, ich fand schon, dass du viele hattest. Also, wie gesagt, du hast eine Ronda Rousey gehabt, du hast dann irgendwie auch einen AJ Styles gehabt, du hast das Comeback der Hardys gehabt.
Okay, andersrum, wie viele NXT-Debüts hatten wir denn? Weil wir haben jetzt da gesprochen, das hältst du dir für die Dicken auf, in den letzten Jahren, die halt wirklich überraschend waren.
Kevin Owens war gut, hatten. Sami Zayn war gut.
Ja, ist schon ein paar Jährchen her, ne?
Ja, Drew McIntyre. Ja, und wir werden das noch hochgeholt. Also, Bobby Roode war ja auch auf einmal einfach da und war am Anfang gut. Jetzt ist er halt einfach langweilig. Drew McIntyre kam auch hoch, aber diese überraschenden Debüts hast du halt immer für die NXT-Champions aufgehoben. Genauso wie für einen Finn Balor und für einen Samoa Joe. Meinst so, wie klar, für, natürlich für lässt du irgendwie. Auch. Ja, deswegen, also, ist es doch nicht so, dass du keinen hattest, oder? Und klar, jetzt irgendwie kannst du sagen, oh ja, nächste Woche ist neue Rosé da. So, der muss jetzt ja nicht überraschend debütieren lassen. Aber für das die Champions wird jetzt immer aufgehoben, meiner Meinung nach.
Ich glaube, mein Problem ist einfach, dass wir sprechen ja von inflationär, dass ich, glaube ich, als Fan mittlerweile gewohnt bin, dass, wie Olaf schon sagte, eigentlich die Debüts in einer gewissen Sendung meistens kommen. Und jetzt haben wir halt zwei Sendungen. Du hast einmal den Shake-Up, wo halt das per Grafik einfach nur dargestellt wird, lieblos. Und du hast halt noch War After Mania. Und dass du halt im Laufe des Jahres eigentlich halt sowas eigentlich nicht mehr hast, sondern dass man klar bei NXT sich eher darauf konzentriert. In der Regel. Es gibt halt Ausnahmen, aber dass das so das Gewohnte ist, merken wir auch bei uns beim Podcast. Wenn WrestleMania bevorsteht, haben wir jetzt jedes Mal in der Ausgabe, dass wir dann auch drüber sprechen, ja, wer wird denn bei War After Mania debütieren von NXT? Ich glaube, diese Gewohnheit, die macht halt auch ein bisschen kaputt.
Ja. Ist natürlich, hat natürlich alles so seine Gründe irgendwo, aber ich bin da auch tatsächlich so ein bisschen auf der etwas, weiß ich nicht, nicht altmodischen Seite, würde ich es einfach mal nennen, glaube ich. Also, weil das war ja früher wirklich so, dass dann auch ganz oft mal jemand plötzlich debütiert ist. Und das hat mir eigentlich auch besser gefallen. Aber genau darüber kommen, da können wir jetzt eigentlich auch schon hier den Übergang zu bringen. Ich meine, wir haben jetzt schon über einige große Debüts gesprochen. Und es ist ja auch nicht so einfach, wie man den irgendwie da einführen kann. Ne? Also, wir haben es gerade gesagt, manchmal sind es irgendwelche Grafiken, die irgendwie zeitlang gezeigt werden. Manchmal sind es Vignetten. Und manchmal ist es eben auch ganz, ganz überraschend. Und wir wollen einfach noch über so ein paar, ja, Debüts sprechen, die uns da vielleicht auch ganz besonders mitgenommen haben. Also ich fange mal an mit einem Debüt, was mir auch damals ja so ein bisschen das Herz hat aufgehen lassen. Und das war nämlich das Debüt von Taz beim Royal Rumble 2000 gegen Kurt Angle, wo Kurt Angle ja gegen einen Mystery Opponent antreten sollte. Und man hat auch vorher viel gerätselt, wer sollte es denn eben sein, und damals ja eben dann auch noch so mit dem halbseidenen Internet irgendwie, was man da so gehabt hat. Man wusste nicht genau, wem konnte man da vertrauen, und plötzlich steht dann auf einmal ein ehemaliger ECW-Champion im Madison Square Garden, und du hast ECW-Chance, und gerade in dieser damaligen Zeit, wo ja auch gerade die Hardcore-Fans, also nicht nur Hardcore im Sinne von irgendwie Gewalt im Wrestling, sondern auch Hardcore im Sinne von, ja, wir schauen extrem viel Wrestling, die waren da eben natürlich mit dabei, und das war ein richtig geiler Moment. Taz hat Kurt Angle besiegt, der damals unbesiegt gewesen ist, auf dominante Art und Weise, und tja, das hätte eine tolle Karriere für Taz werden können, aber dummerweise gab es ja dann auch seine Nackenverletzungen, und irgendwie ist er dann doch nicht ganz so overgekommen, wie man das da gehofft hätte, ist ja so ein bisschen der Hardcore-Division versackt. Fand ich sehr schade damals. Wer will nochmal? David, komm, hau raus.
Das vielleicht großartigste Debüt ever ist für mich Chris Jericho. Das war damals so, dass das mit dem Countdown losging. Und dieser Countdown ging ja über Monate oder fast ein Jahr. Und er lief halt immer weiter runter. Und die Spannung kam halt hoch. Okay, er wurde immer wieder eingeblendet. Wen geht es da oder sonst was? Und das ist für mich ein Paradebeispiel dafür, wie man etwas noch größer macht, als es eigentlich ist. Weil Chris Jericho war schon ein bekannter Name, aber nicht so riesig, und dann hatte halt The Rock eine Promo bei War, und plötzlich kam der Countdown mit den letzten Sekunden, also einfach aus dem Nichts. Du hast das halt als Fan teilweise schon sogar vergessen, ach nee, der Countdown geht ja jetzt ja gleich runter, in welchem Moment. Und da spricht The Rock, mein der größte Name, schlechthin, und dann ging der Countdown runter und dann Licht aus, und ich liebe diesen Theme und halt auch, was auf dem Titan Throne ist. Also dieses Video bei Jericho ist ja erstmal so, du weißt nicht, das zuzuordnen, dann siehst du so langsam einen Schatten, und dann kommt plötzlich dieses Wort Jericho. Und in dem Moment war er halt auf der Bühne, und die Halle ist förmlich explodiert, und dann gab es halt ein fantastisches Rededuell, und du hast es geschafft, innerhalb von ja, 5 Minuten einen Ex-WCW-Wrestler auf einmal zum Main-Eventer zu pushen.
Jericho hat aber natürlich auch so ein bisschen negative Erfahrungen auch mit Comebacks gemacht. Also da gab es ja dann auch, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Jahr das gewesen ist, aber es war ja dann auch ein paar Jahre später, wo er dann nochmal zurückgekommen ist, diese Mystery-Vignetten, wo alle gedacht haben, es wäre der Undertaker. Und ja, dann war es auf einmal Jericho. Das war auch ein bisschen obskur alles. Also dieses 99er-Debüt von Jericho mochte ich auch extrem. Und das war ja damals auch noch so ein bisschen zeitgenössisch. Ne? Das war ja diese Angst vor dem Millennium, die irgendwie umgegangen ist. Ne? Was passiert, wenn die Uhr umspringt, dann alle, weiß nicht, stürzen dann die Flugzeuge ab und die Uhren gehen nicht mehr und die Kühlschränke greifen uns an oder so, wie bei den Simpsons. Das hat ja alles damit reingespielt, und das hatte da natürlich dann auch gepasst, und Jericho hat auch nicht sofort die Riesenkarriere gemacht, das hat ja auch ein bisschen gedauert, aber
ja, der hatte ein bisschen Probleme, da war der Hype zu groß für ihn, und er konnte ja dem nicht gerecht werden, aber wir reden ja nur von dem Debüt, diesen einen Moment, genau. Der war fantastisch, allein schon die Begrüßung Welcome to War is Jericho, ich gucke mir diese Szene so oft auf YouTube an, weil ich einfach diesen einen Moment liebe, wenn die Crowd ausrastet, während dann oben auf dem Bildschirm gerade Jericho kommt und dann klar ist, um wen es geht.
Ja, das unterschreibe ich so. Kai, was fällt dir noch ein?
Für mich auch so irgendwie, um neue Stars aufzubauen, finde ich, weil Debüt ist ja auch immer dieses, okay, was wird aus ihm, oder so, also bei einem Debüt kannst du ja sehr häufig schon so ein bisschen so eine Richtung vorweisen für den Wrestler, und was mich sehr überrascht hat, oder für mich auch eines der größten Debüts der letzten Jahre war definitiv Kevin Owens, wo dann, ich glaube in einer Open Challenge sogar, der NXT-Champion debütiert ist. Und das war natürlich irgendwie eine Sache, weil NXT war ja immer so unter sich und das Main-Roster war unter sich. Und dann gibt es diese Open Challenge, dann kommt ein Kevin Owens raus, und das war ja noch dieser sehr arrogante, ich bin Champion-Prize-Fighter, also so ähnlich wie heutzutage hier ein, wie heißt der nochmal? Scheiße, jetzt hab ich den Namen vergessen. Der von DIY. Nicht Tommaso Ciampa. Genau. Meine Güte. Also, weil das war ja auch so dieses, ja, hier der NXT-Titel, so, das ist der wichtigste und sowas. Und wie du wirklich dann diesen NXT-Guy da hast, der ja auch so ein Indie-Darling ist natürlich, und John Cena so als WWE-Guy. Und dann kriegt ein John Cena diese Pop-Up-Power-Bomb und Kevin Owens stellt sich ganz provokant auf den United States-Titel und hält den NXT-Belt hoch. Das war ja so krass auf so vielen verschiedenen Ebenen. Es war ja auch immer dieses, ach ja, NXT ist ja besser als das Main-Roster, hier und da ist besseres Wrestling und die Indie-Guys besser als die WWE-Guys. Und das hattest du ja alles in diesen 10 kurzen Minuten. Und das war krank, wenn du dann sogar noch weitergehst und dann siehst, dass Kevin Owens John Cena beim ersten Mal besiegt. Also ich weiß, das fand ich unfassbar. Das war auch definitiv ein Markout-Moment, weil alle gesagt haben, ja, okay, Super Cena besiegt Kevin Owens, klar, warum sollte auch der United States Champion gegen den NXT-Champion verlieren? Das würde ja gar keinen Sinn machen. Also, das war wirklich unfassbar gutes Booking. Bis zu diesem Punkt.
Das stimmt. Danach geht es irgendwo ein bisschen bergab. Da haben wir auch schon mal im Match of the Week, glaube ich, drüber gesprochen, ne? Über
das erste Match. Stimmt, ja.
Ja. Mittlerweile kommt man da auch so ein bisschen durcheinander. Ich schmeiß da mal noch die Survivor Series 90 natürlich in die Runde, ne? Sowas ganz altes mal wieder, da war der Kai noch klein oder flüssig oder irgendwie sowas dazwischen. Natürlich das Debüt vom Undertaker, als Teil des des Teams vom Million Dollar Man damals. Was komplett anderes als alle anderen Wrestler, die man da irgendwie gesehen hat. Und der hat einem wirklich Angst gemacht damals als Kind, ne? Also ich war damals 10 irgendwie. Ich fand den super gruselig und der hat dann natürlich auch erstmal für richtig Panik gesorgt. Auch mit der Art und Weise, wie er, nicht nur wie er zum Ring gekommen ist, ne? Mit der Musik und auch mit dieser Zombie-Attitüde, die er damals gehabt hat, auch mit den Aktionen, ne? Wo er doch einfach nur die Leute gewürgt hat teilweise und so ganz langsam gelaufen ist, keine Aktion irgendwie, konnte ihm schaden. Wo er dann auch einen Coco Beware binnen kürzer Zeit irgendwie rausgekegelt hat, dann anschließend ja ausgezählt worden ist im Brawl mit Dusty Rhodes damals. Aber jetzt so in der Retrospektive muss man das einfach auch als echt gute Art und Weise ansehen, wie man ihn da hat debütieren lassen. Ne? Also wirklich als großen Star an der Seite von Million Dollar Man, der damals eben auch ein Top-Heel gewesen ist. Und das war gerade auch so, was dann danach kommen sollte, war das natürlich absolut wichtig, weil wenn wir uns überlegen, dann ein Jahr später hat er dann bei der Survivor Series Hulk Hogan entthront quasi mit der Hilfe von Ric Flair. Das war auch nicht so verkehrt, muss man so sagen. Wir wissen, welchen Weg der Undertaker dann in den folgenden Jahrzehnten genommen hat. Ist ja bis heute einer der absoluten Veteranen und wenn nicht sogar das Aushängeschild von WWE überhaupt. David, du darfst nochmal.
Ich darf nur einmal, jetzt schwank ich zwischen zwei Sachen, weil beide so groß sind.
Darfst auch zweimal.
Da mache ich jetzt einmal, und zwar Kanes Debüt, was man, glaube ich, nicht hätte besser machen können. Von der Story her war es halt so, dass Paul Bearer halt langsam aufgebaut immer wieder von Kane gesprochen hat, vom Bruder von Undertaker, und dann sagte, ja, dein Bruder Kane kommt wieder, und dann war Undertaker in einem Hell in a Cell Match. Und dann ging Licht aus, und dann kam halt diese rote Beleuchtung, dann hat man erstmals diesen Kane gesehen, diesen Schrank, der nicht nur einfach sich Undertaker gegenübergestellt hat, sondern die Tür aus den Angeln gerissen hat, vom Käfig.
Ja.
Und dann reinging, dann ihm gegenüberstand. Das war halt, Undertaker ist halt ein Riese, man hat nicht so oft gehabt, dass jemand da wirklich in Augenhöhe vor ihm stand. Und meine Fresse, war ich damals baff, allein schon, der Typ hat ja auch eine Statur wie sonst was, als er die Tür rausgerissen hat und dann einfach vor ihm stand und da gab es ja noch einen Tombstone. Holy shit, also besser kannst du es eigentlich nicht machen, ein Monster debütieren zu lassen. Da war halt direkt eine Storyline dahinter und ja, von 0 auf 100 quasi.
Ja, ich liebe diesen, weil du gerade gesagt hast, irgendwie Paul Bearer hat das angekündigt, dass Kane kommen würde. Ich finde diese Promos, wenn dann Paul Bearer, er wird ja dann irgendwann vom Undertaker attackiert und der Undertaker hat ihm so ein Schlawittchen und sagt so, ja, sag die Wahrheit und dann schreit ein Paul Bearer einfach nur mit seiner verzweifelten hohen Stimme so, Kane lebt, ne, Kane's alive, he's alive und dann weißt du schon so, oh.
Ey, das war so okay, eine gute Story, ey.
Hier passiert gerade irgendwas. Und ja, also ich habe das auch geliebt damals. Ich fand das total fantastisch. Ich musste gerade ein bisschen grinsen, als du gemeint hast, so ja, es gibt ja nicht so viele Wrestler, die so Auge in Auge mit dem Undertaker stehen können. Und da muss ich dann sofort an ein schlechtes Debüt denken, nämlich an das von, also das war auch ein gutes Debüt eigentlich, eines schlechten Wrestlers, aber von Giant Gonzalez.
Die Legende.
Beim Rumble 93. Aber da habe ich auch da, ich habe da auch vorm Fernseher gesessen, da war ich 13, also da habe ich auch vorm Fernseher gesessen, war unfassbar beeindruckt, als ich den gesehen habe, obwohl der halt eben so ein Ganzkörperkondom mit Pelz obendrauf angehabt hat. Also, da machst du dann auch nichts dran. Kai, mich wundert, dass du noch nicht so Shield ausgepackt hast.
Das hätte ich jetzt als nächstes genommen.
Ja, komm, erzähl.
Kai, was nimmst du denn jetzt?
Genau, also, weil ich meine, passend zu The Nexus, ne, die auch so das letzte, also eins der letzten sehr, sehr großen Stables waren, League of Nations zähle ich mal nicht dazu, komischerweise, war natürlich The Shield, wo du ja auch, ich meine, das war ja so eine Sache, du hattest ja Rollins so als ersten NXT-Champion, aber Roman war zwar auch irgendwie da, aber, also da war ja NXT noch nicht so präsent, wie es jetzt irgendwie ist. Das war ja noch nicht so dieses, ah, okay, klar, ich weiß, wer da gerade kommt. Sondern da muss noch so gesagt werden, so, ach ja, das sind die und die von NXT, weil du es gar nicht so genau wusstest, weil das waren ja noch so 2012, die wirklichen Anfänge von einem NXT, da war es ja noch weit entfernt von irgendwelchen Takeovers und sonst was. Und das fand ich wirklich stark, wo du irgendwie diese drei jungen Typen da hattest, die du gar nicht zuordnen konntest, die dann ein Match komplett auseinandergenommen haben und irgendwie, also die waren ja einfach da. Und das war so, wir nehmen dich jetzt auseinander und das ist unser Statement. Und da warst du so dieses, okay, was macht ihr, was wollt ihr? So, ich will wissen, was ist der Grund? Und das huckt dich ja perfekt, um irgendwie bei den nächsten Folgen wieder einzuschalten. Weil das war dieses, da ist jetzt irgendwie eine neue Macht, da sind neue junge Typen, die haben Bock, die übernehmen da irgendwas. Aber warum? Bezahlt die jemand? So steckt da irgendwie jemand anders hinter? Warum handeln die so, wie sie handeln? So all diese komplette Ungewissheit, die auch bei The Shield mitkam, das war so gut und auch gepaart mit diesem einzigartigen Entrance, die dann irgendwie immer durch die Halle kam und auch wirklich wie so ein Einsatzkommando da irgendwie reinkam. Also ich fand dieses Gesamtpaket so gut gewählt, weil du warst direkt drin als Zuschauer.
Absolut, das unterschreibe ich sofort. Das war ein cooler Moment und vor allem auch die Geschichte danach ging ja dann auch nochmal weiter und hat das dann auch wirklich nochmal interessant gemacht. Und Shield auch da, ne? Dominanter Stable mit einer coolen Geschichte dahinter. Man wusste ja auch am Anfang echt auch gar nicht genau, wo das hingehen sollte. Mochte ich auch sehr, ne? Aber mir fallen da natürlich jetzt noch ein paar mehr Geschichten ein, vor allem gerade so aus den früheren Zeiten, was für mich als WCW-WWF-Fan natürlich damals eine Riesengeschichte war das Debüt der Radicals, die einfach dann zuerst nur so im Publikum gesessen haben und dann eben später eingegriffen haben. Also Chris Benoit, Dean Malenko, Eddie Guerrero und Perry Saturn fand ich damals mega geil. Und wenn wir schon bei der WCW sind, auch, wer hätte denn jemals erwartet, dass ein Eric Bischoff jemals irgendwie bei der WWF landen würde und dann eben als General Manager von Raw. Das war auch damals ein What-the-fuck-Moment einfach. Also, das hat mich komplett weggepustet. David, warum knurrst du?
Ich dachte schon, du sagst was anderes. Aber ja, mit Eric Bischoff, das Heftigste war, glaube ich, die Umarmung mit Vince.
Ja, ja.
Bei dem Debüt, wo du einfach nur dachtest, was ist das denn jetzt? Die beiden Leute, die sich am meisten gehasst haben und plötzlich umarmen die sich und die grinsen. Und dieses Grinsen von Eric Bischoff, das ist halt einfach nur assi. Und du hingst da vor dem Fernseher und mit offenem Mund hast einfach nur gedacht, was passiert hier gerade?
Ja, und Twilight Zone so ein bisschen.
Ja, und dieses Twilight Zone-Moment oder diesen Twilight Zone-Moment, den hattest du halt auch bei meinem absoluten Favoriten und ich glaube von jedem Wrestling-Fan, der das damals live mitbekommen hat, das war halt das Debüt der NWO bei Bash at the Beach. Das war, du kannst halt nicht beschreiben oder in Worte fassen, was das für Emotionen freigesetzt hat. Wir sprechen von einem Markout, dass man halt vergisst, dass man ja eigentlich geskriptete Sachen sieht und einfach seine Emotionen frei Lauf lässt. In diesem Falle war es halt so extrem, dass vorher waren da Scott Hall und Kevin Nash schon da, im Grunde genommen zwei Debüts, die halt überraschend waren. Dann hatten sie halt ein Match und dann haben sie Matchman abgefertigt und dann kam Hulk Hogan raus und das sehe ich halt auch als Debüt an, weil Hulk Hogan dann quasi als drittes Mitglied der NWO und halt auch der Name wurde dann erst bekannt, enthüllt wurde. Und man kann sich halt das schwer, ja, heutzutage noch vorstellen, dass Leute, die Halle hat gekocht. Du hast einfach damit nicht gerechnet. Das war das Babyface, was du eigentlich seit Jahrzehnten kennst, als Babyface schlechthin. Und es turned heel, dass so eine Wut in dir aufgekommen ist, dass wirklich Müll in den Ring geworfen wurde. Und halt nicht nur jetzt ein irrer Fan oder so, der mal einen Becher wirft, sondern die haben während der Promo so viel Müll in den Ring geworfen, dass halt die teilweise abgewehrt werden musste oder die Wrestler getroffen wurden. Ein Fan war so wütend, dass er sogar über die Barrikaden drüber ist und in den Ring stürmen wollte.
Ja.
Das ist für mich emotional gesehen das heftigste Debüt ever, weil ich einfach nicht kenne, dass Wrestling-Fans so ausrasten. Du hast halt eigentlich schon, dass die laut sein können und so weiter, aber schon in gewissen, ja, Normen und Regeln drin, aber die Regeln wurden in dem Moment komplett gebrochen. Und ich werde mich nie, ja, ich werde halt nie vergessen, diesen Moment, wo ich vor dem Fernseher saß, und das lief, glaube ich, auf DSF damals, und ja, ich sah einfach nur, wie da die immer mehr Müll in den Ring geworfen wurde und das einfach nicht in meinen Kopf gehen wollte, weil das ich das nicht kannte.
Also bei mir war es eben schon ein bisschen früher. Bei mir war es auch schon dieser Moment, als dann, als Scott Hall zum ersten Mal aufgetaucht ist bei Nitro damals und solche Sachen. Also das fand ich auch richtig geil. Also wir schließen jetzt hier so ein bisschen diesen Debütblock so ein bisschen ab, weil wir haben ja noch die Comebacks, die auch noch mit dazukommen. Aber es gibt natürlich auch noch die Debüts zum Beispiel von jemandem wie einem Brock Lesnar 2002, der damals mit Paul Heyman rausgekommen ist und damit auch so ein bisschen die Ruthless Aggression Era eingeläutet hat. Einen John Cena genauso, also zwei der ganz, ganz großen Stars innerhalb kürzester Zeit natürlich, auch damals zu Invasion-Zeiten, auch sowas wie einen Booker T, der dann irgendwie eingegriffen hat. Wir haben einen Big Show gehabt, der bei St. Valentine's Day Massacre irgendwie da Vince McMahon unter die Arme helfen wollte und Austin quasi durch einen halben Käfig geworfen hat, so ungefähr. Also da gibt's genug Geschichten, die man da anführen könnte, aber ich glaube, wir haben da jetzt schon mal einen ganz guten Überblick gegeben, gerade auch, was uns da besonders gut gefallen hat. Und dann lass doch mal hier zu den Comebacks kommen. Nee, stimmt gar nicht. Lass uns erstmal, bevor wir hier über die guten Sachen sprechen, lass uns doch mal über schlechte Sachen sprechen, weil es gibt ja auch ziemlich katastrophale Debüts. Ich meine, das können wir jetzt relativ kurz abschließen, weil wir haben schon diverse Male über Wrestling Trash und so geredet. Aber was fällt denn euch da ein, David? Du bist ja da auch jemand, der da sich immer wieder gern drüber amüsiert, wenn irgendwas schief geht.
Ja, ich nehme jetzt, ich weiß, auf wen du hinaus möchtest, aber auf den gehe ich jetzt gar nicht hinaus, weil das ist halt die unangefochtene Nummer 1. Was mir halt direkt einfällt bei Debüts, die nicht funktioniert haben, ist bei WCW Glacier. Weil ja, da war ein Wrestler, der wurde mit Videos groß angekündigt, die halt im Mortal Kombat-Style waren. Und du hast etwas gigantisch Großes erwartet. Und diese Erwartungshaltung könnte halt null gerecht werden und erfüllt werden. Und dann hast du halt einen Wrestler gesehen, der halt ja ein bisschen mit Special Effects versucht hat, wie ein Mortal Kombat-Charakter auszusehen. Und das war einfach dann auch Fremdschämen vorm Fernseher.
Ja, da gibt's so einige. Also gerade in den 90ern haben wir da so einige Geschichten. Also den Gobbledygooker habe ich mir letztens noch mal angeschaut.
Passend zu dem Undertaker-Debüt, ne? Also war das nicht so das gleiche Event?
Ja, ja. Das war ziemlich furchtbar. Deswegen, ich habe mir die ganzen Event angeschaut. Ja, und was Großes, da fällt mir der Yeti ein aus der WCW. Damals, wo er dann für den Dungeon of Doom debütiert ist und gemeinsam mit dem Giant dann Hulk Hogan irgendwie gedoppelgrammelt hat, irgendwie so. Wo sie dann der eine von vorne in den Bärhack und der andere von hinten in den Bärhack, wo man sich gefragt hat, so, nein. So, nein, einfach nein. Kai, was fällt dir an schlechten Debüts ein?
Ja, also das, wo du den Gobbledygooker schon gesagt hast, was ich persönlich immer sehr, sehr witzig fand, weil das auch, also das hat für mich auch immer so einen gewissen Trash-Faktor, war Chavo Guerrero als Kerwin White, als dieser komische, typische, also dieser Mexikaner, der irgendwie so einen typischen Weißen spielt, der auch so super versnobbt ist mit seinen Poloshirts und Polundern und irgendwie umgebundenen Pullovern, der dann natürlich irgendwie Golf spielt, noch schön mit seinem Caddy Dolph Ziggler und sowas. Also, ja, man könnte auch sagen, dass, wenn man böse wäre und in World Talk würde man sagen so, oh ja, das war ja rassistisch oder sowas. Am Endeffekt, ich fand es irgendwie insofern ganz witzig, weil du hast so Stereotypen einfach in super extrem überspitzt dargestellt. Und war, also ich hatte da meinen Spaß mit, muss ich ganz ehrlich zugeben. Auch, also halt so auf Trash-Sicht natürlich, ne?
Ja. Was ich auch immer ganz schlimm fand, war diese ja, wie soll man das sagen? Diese Nachahmer, ne? Diese Imposter, die es ja ganz oft gegeben hat. Das hat ja bei der WWF damals, als Hall und Nash gegangen sind, hat man ja auch so damit gespielt, dass man jetzt nochmal Hall und Nash zurückbringen würde und hat ja dann auch irgendwie Jim Ross heel-turnen lassen, der dann gesagt hat, er würde die zurückbringen und die debütieren dann irgendwann und ja, was ist es dann geworden? Dann hast du halt einen Fake Diesel und einen Fake Razor Ramon gehabt, die ganz furchtbar waren. Immerhin, also bei Fake Diesel war es ja dann immerhin ein Glenn Jacobs, also ein Kane, der da unter dem ja, Outfit, unter dieser Verkleidung mehr oder weniger gesteckt hat. Das war ziemlich schlimm. Ich fand auch, was ich ganz furchtbar fand, war auch damals der Renegade. Ich weiß nicht, ob sich an den noch jemand erinnern kann aus der WCW, weil ich war ja damals, ich
hab Ultimate Warrior für Arme.
Genau, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich war ja ein glühender Ultimate Warrior-Fan. Und dann kündigt Hulk Hogan ein Ultimate Surprise an. Und du erwartest irgendwas. Und da kommt eine Musik, die klingt so ähnlich. Die klingt wie so ein MIDI-File der Ultimate Warrior-Musik. Und da kommt jemand in die Halle gerannt. Denkst du so, nee, doch nicht. Also einfach, nein, doch nicht. Schade. Dicht dran, an Karneval wäre das super. Aber jetzt so, dann doch nicht. Schade. So, David, du hast hier das Schlusswort. Du darfst noch ein, zwei nennen, die dir einfallen. Ich weiß, wir müssen den einen noch nennen, der Vollständigkeit halber, aber du darfst auch gerne noch den einen oder anderen hier kurz hinterher schieben.
Ja, ich mache zwei. Einen aus der Anführungszeichen jungen Vergangenheit, Lord Tensai. Das weiß ich noch damals, weil es gab halt Vignetten vorher und du hast halt mit jemandem Asiatisches und Gefährlichen gerechnet und dann gab es das Debüt in einem normalen, ja, unwichtigen Match. Und dann kam halt raus, dass Matt Bloom da drunter war, den du aber schon vorher kanntest als Fan, wenn du halt die Attitude-Zeit miterlebt hast und das passte halt gar nicht. Das hat in dem Moment, wo halt die Maske fiel, hat einfach alles nicht mehr zueinander gepasst und das war dann halt schrecklich. Ich fand Sin Caras Debüt auch echt mies, weil die Erwartungshaltung durch die ganzen Sports und was die Kommentatoren sagten bei mir ins Unermessliche gestiegen war und dann habe ich das erste Match gesehen, da gab es direkt einen Botch und das war einfach direkt, in dem Moment war die Luft raus. Das war halt eben nicht dieses, oh mein Gott, sowas habt ihr noch nie gesehen, sondern ja, doch schon. Und da hat gerade gebotscht. Schade. Und ja, das heftigste Debüt, was halt einfach nur ein Reinfall war und legendär ist, ist The Shockmaster. Wo ein Typ mit einem Stormtrooper-Helm, der voll gesprüht war mit Glitzer, durch eine Wand durchbrechen sollte. Blöderweise darunter aber noch ein Balken zur Befestigung war und er darüber gestolpert ist.
Das ist ein Klassiker.
Der ist durchgefallen auf dem Boden, hat den Helm verloren, noch schlimmer. Und zu allen Übel haben dann halt manche Wrestler noch versucht, ernst und geschockt zu wirken und andere mussten halt voll lachen. Und es war halt, ja, also bitte, wer es noch nicht gesehen hat, eigentlich müsste es jeder unserer Hörer schon gesehen haben, bei YouTube The Shockmaster eingeben und einfach nur genießen, nochmal gucken und nochmal genießen.
Ja, also das ist natürlich, das ist wirklich Wrestling-Crap vom Allerfeinsten einfach, das. Ne? Das ist ja inzwischen auch ein Running Gag, selbst unter Wrestlern oder selbst bei WWE, die nehmen das ja auch nicht mehr für voll. Also von daher, ja, das war lustig. Und da gibt es ganz, ganz viel von diesem ganzen Kram, also von den ganzen schlechten Debüts. Wir haben auch noch ein Fantasio und den es nicht alles gab. Ich fand auch damals diese ganzen Stable Wars, die es auch da zu Attitude-Zeiten gegeben hat, die Los Barriquas und so, wo dann die ganzen Jungs aussahen, wie irgendwie Matrosen dann reingerannt kamen und sowas. Das fand ich auch ganz schlimm. Aber gibt's genug merkwürdige Dinge, wo auch Debüts ordentlich in den Sand gesetzt worden sind. Lass uns mal über die Comebacks sprechen, weil es gibt ja verschiedene Arten Comebacks. Ne? Die zähle ich einfach jetzt hier mal so auf. Man kann ja so ja nach einer Verletzung zum Beispiel wieder zurückkommen. Man kann aus dem Retirement zurückkommen, ne? Hallo Shawn Michaels. Man kann irgendwie aus der Storyline rausgeschrieben werden und kommt dann wieder zurück, wie es bei Ilya Dragunov passiert ist. Oder man kann eben einfach die Promotion wechseln. Oder man kommt zurück, weil man ja vielleicht eine Zeit lang woanders gewesen ist. Ne? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und auch da wieder, ne, wir haben so diverse Kandidaten, die von Comebacks, die mal gegangen sind und die aber zurückgekommen sind. Und auch da wollen wir natürlich jetzt ein paar schöne Comebacks aufzählen. Ich fange hier mal an mit was ganz Altem. Und zwar, was eigentlich schon fast ein Comeback von den Toten mehr oder weniger ist. Ne? Also Ric Flair, kennen wir alle heutzutage als Hall of Famer, als Wrestler, der absolut unkaputtbar ist und so weiter und so fort. Ne? Der auch im hohen Alter noch irgendwie seine alten Manierismen nicht verloren hat. Aber der war ja wirklich mal ganz kurz davor, seine Karriere zu beenden. Und das war 1975, als er einen Flugzeugabsturz erlitten hat quasi und sich dabei drei Rückenwirbel gebrochen hat. Und man hat ihm damals gesagt, so ja, seien Sie froh, wenn Sie in einem Jahr wieder halbwegs vernünftig gehen können und dann noch mit entsprechender Reha ein normales Leben führen können. Aber mit Wrestling, das können sie mal gleich ganz knicken. Und ich glaube, ein fast größeres Comeback kann es da gar nicht mehr geben, weil da tatsächlich dann sein In-Ring-Debüt geben, nicht Debüt, sein In-Ring-Comeback natürlich geben können. Und wir wissen, wie lange er noch gekämpft hat, ne, bis er dann von Shawn Michaels mehr oder minder in die Rente geschickt
wurde. Und danach noch weiter gekämpft hat.
Genau,
und
danach auch
noch weiter gekämpft. Und noch mal. Und jetzt vielleicht sogar bald wieder.
Ja, all das, genau. Aber das war schon damals eine heftige Geschichte, ne? Und auch Ric Flair, dann kann man da direkt noch den das zweite Comeback mit anführen, wo 2001, wo er als Co-Owner von WWE und als Geschäftspartner von WWE angekündigt worden, von Vince McMahon angekündigt worden ist. Das fand ich damals auch extrem ulkig, vor allem dieser Blick von McMahon, der sich nie zu schade ist, irgendwie so ein bisschen den Trottel zu mimen. Das war auch extrem cool. So, ihr dürft, Kai.
Für mich eines der größten Comebacks definitiv, was ich sogar damals live gesehen habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe, weil ich eigentlich Schule hätte haben müssen. Aber hey, es gibt Sachen, die sind wichtiger anscheinend. Passend zum Rumble, wo schon John Cena erwähnt wurde, für mich ein unfassbares Comeback, weil zur Zeit damals auf jeden Fall einer meiner Lieblingswrestler war das Comeback von Edge beim Royal Rumble 2010. Mhm. Und also das gucke ich mir auch immer wieder gerne an, auch bei vielen Leuten. Also ich glaube, du merkst auch wirklich in der Halle und auch so bei Fans, das ist immer noch ein sehr großer Moment. Klar, alle sagen so, ja, der Edge hat ein bisschen zugelegt zu der Zeit, ne? Aber so allein, wo die Musik losgeht und dann irgendwie der erste Spear ausgepackt wird, das ist so geil zu sehen, wie irgendwie dass ein Edge wieder da ist, ne? Also das ist wirklich bis heute einer meiner auch All-Time-Favorite-Rumble-Momente.
Kleine Frage, war das bei dir dann durchgehend ein Markout? Oder bei mir war das zum Beispiel Markout, als er rauskam, hab mich gefreut, aber dann nach ein paar Sekunden war mein Gedanke, oh nee, jetzt lass ihn aber nicht noch zusätzlich gewinnen.
Ich fand das mega geil. Hat er verdient.
Nee, ich sage ja nicht, dass unverdient, aber ich habe, glaube ich, immer ein Problem damit, wenn jemand ein Comeback feiert und du dann eigentlich schon weißt, okay, damit ist der Rumble halt entschieden.
Nee.
Weil das halt öfters in der WWE da halt der Fall ist.
WWE nutzt ja in diesem Zeitpunkt dann diese Emotionalität aus. Also gerade das, die Edge ist ja da von der Verletzung wieder genesen. Dasselbe hat ja dann auch ein Triple H später oder früher schon mal gehabt, wo er dann auch so megamäßig gejubelt worden ist. Ich bin auch kein riesengroßer Freund davon, aber ich finde, das passt dann in dem Moment einfach, weil das den Leuten das gibt, was sie eigentlich haben wollen.
Kai. Ja, genau. Also ich wollte gerade sagen, es gibt halt Momente, wo du es richtig machst, wie zum Beispiel meiner Meinung nach hier. Und es gibt Momente, wo du es falsch machst, wie zum Beispiel bei Batista. Also, gibt halt solche und solche.
Das war echt mies.
Und hier hast du halt wirklich gemerkt, die Leute hatten halt trotzdem Bock drauf. So, die Leute wollten, dass ein Edge gewinnt. Die Leute wollten auch, dass ein Edge bei WrestleMania einen Titel kämpft und dass ein Edge bei WrestleMania den Titel holt oder sowas. Das war ja nicht nur dieses, hey, cool, Edge ist wieder da und jetzt geht's weiter mit dem Tagesgeschäft. Sondern hier war ja wirklich irgendwie, dass die Leute auch wirklich Bock drauf hatten und von daher fand ich das super cool.
Ja, mich hat's so ein bisschen außer Bahn geworfen, sagen wir es mal so, weil ich finde, man hat relativ deutlich gesehen, dass Edge eigentlich körperlich noch nicht so weit gewesen ist, dass er da schon wieder im Ring steigen sollte. Also, weil ich fand, er sah einfach noch nicht 100% fit aus und das hat mich, sowas schockiert mich dann immer. Also, ich will noch heilenden Wrestler wieder zurück im Ring haben, weißt du, dann sollen die lieber ein bisschen weiter länger noch wegbleiben und als dann zu früh wieder zurück in den Ring kommen. Aber klar, der Moment war geil, genauso auch wie ich gerade gesagt habe, die Geschichte mit Triple H damals, wo der nach seinem Quad-Riss irgendwie da zurückgekommen ist 2002, die Verletzung war 2001. Und das war ja auch was WWE damals wirklich zelebriert hat. Also mit diesen Beautiful Day von U2-Videos, wo man dann gesehen hat, wie sich ein Triple H durch die Reha quält und arbeitet und schwitzt und schreit und Schmerzen hat. Das hat WWE ja damals auch wirklich ausgenutzt, um ihn dann wirklich als Top-Babyface zurückzubringen. Und ja, mir hat das extrem gut gefallen. Ich habe dieses Video geliebt. Ja, David, was hält dir denn noch ein?
Ein nicht gerade großes Comeback, aber eines der wichtigsten der Wrestling-Geschichte, für mich jedenfalls, das ist das Comeback von X-Pac gewesen. Das war bei Monday Night Raw nach WrestleMania 14. Und die X stand im Grunde genommen jetzt erstmal alleine da, weil Shawn Michaels war jetzt dann verletzt, weg. Triple H musste halt die Generation X jetzt erstmal selber auf den Schultern tragen. Und dann gab es halt ein Novum. Zu der Zeit war es eigentlich so, du warst es gewohnt, Wrestler verschwanden bei WWE, tauchten dann zum WWF und tauchten dann bei WCW auf. Mhm. Es ging immer in die Richtung. Und dann kam halt eigentlich ein unbedeutender Wrestler wie X-Pac plötzlich raus, hat eine Promo gehalten, die noch nicht mal sensationell war, aber halt sehr persönlich. Und ich weiß noch, wie es mir damals ging. Ich habe einfach nur gedacht, irgendwas ändert sich gerade. Weil es einfach das erste Mal war, dass halt ein Star quasi wieder zurückging. Und du hast halt das Gefühl, ja, Moment mal, du gehst ja eigentlich immer zur besseren Show. Und deswegen ist das für mich ein extrem wichtiges Comeback für Wrestling History und ich glaube auch, dass das einer der Wendepunkte auch war für WWE. im Kampf damals.
Ja, ich meine, generell war das ja, das war ja die Raw-Ausgabe nach WrestleMania 14. Das war ja auch dann wirklich die Zeit. Also ich glaube, das hat alles gut zusammengepasst, sagen wir es einfach mal so. Ne? Du hast diese Geschichte gehabt mit Mike Tyson, dann natürlich leider die Verletzung von Shawn Michaels, aber zugleich dann eben dieser zusätzliche Fokus dann eben auf die Generation X und diese neue Gruppierung, die sich ja dann mit Triple H und mit den New Age Outlaws da gebildet hat. Ne? Das war dann eben, ja, extrem wichtig, glaube ich, einfach so in der Folge, weil du damit wieder ein starkes Gegengewicht zur NWO gehabt hast, die bei der WCW gewesen ist. Ne? Und du hast gerade gesagt, sein Interview, was er dann gegeben hat, seine Promo, die er da gegeben hat, die war sehr persönlich. Also er hat da ja schon sehr offen gegen die WCW und Eric Bischoff im Speziellen geschossen. Also das war schon heftig, ne? Muss man sagen. Was nehme ich denn dann noch? Ich habe ja auch noch so ein paar Namen auf meiner Liste. Ich glaube, also für mich, ich habe ja schon Shawn Michaels, habe ich natürlich schon gesagt, ne? Aber für mich war auch das Comeback von Brock Lesnar, also aus heutiger Sicht auch eher so, ist es Fluch oder Segen, man weiß es nicht, aber 2012, ich habe mich so dermaßen gefreut, als Lesnar plötzlich wieder im Ring stand nach WrestleMania und John Cena lang gemacht hat, weil mir einfach John Cena damals so auf den Sack ging.
Genau, darum ging es ja, ja. In dem Moment. Es war einfach, es stand ausgerechnet der Wrestler im Ring, den du einfach nicht mehr sehen konntest. Und dann kam Brock Lesnar raus. Und ja, ich meine, da muss man auch sagen, der Schnitt von der Regie war da auch perfekt zu den Fans.
Ja. Ja, und es gab ja auch dann schon die Lesnar-Chance vorher und so. Es gab die Gerüchte. Und als dann wirklich erstmal dieses, ich weiß bis heute nicht genau, was dieses Geräusch ist, was die Musik von Brock Lesnar irgendwie einläutet. Dieses schreiende irgendwas da, was auch immer. Aber als das kam und dann die Leute alle aufgesprungen sind, das war geil. Und ich weiß noch, ich hab da wirklich dann vor dem Fernseher gesessen und hab dann angefangen, meinen Freunden zu schreiben, so, ey, Lesnar ist wieder da, weil ich immer der Erste gewesen bin, der sich die Wrestling-Shows angeschaut hat. Das fand ich ziemlich gut, um es mal vorsichtig auszudrücken. Eine Geschichte, die ich hier auch in den ganzen Listen, die wir dann immer so da durchforsten, so gefunden habe. David, wie fandest du damals das Comeback von Bret Hart, da 2010? Warst du da glücklich drüber? Hattest du da Gänsehaut oder wie war das?
Ich hatte Pipi in den Augen. Ja, ich gebe zu, ich war halt, das war eh eine besondere Nacht, weil ja noch zeitgleich TNA online ging. Beziehungsweise halt live in Konkurrenz. Mhm. Und War kam dann einfach mit diesem Hammer-Moment, worauf ich als Bret Hart-Fan halt immer gewartet habe, immer gehofft habe. Ich hatte den vorher, ein halbes Jahr vorher, noch in Oberhausen gesehen und Autogramm mit ihm gemacht und ein Foto. Und stand da plötzlich auf einmal da und du hast halt gesehen, diesen Moment einfach, den zum Beispiel Kai nicht nachvollziehen kann, weil er einfach nicht dabei war, weil das noch unser Jungspund, unser Küken ist. Aber wenn du das halt damals live erlebt hast, wie Bret Hart ging und der halt für dich eigentlich WWF war, beziehungsweise WWF-Guy immer war, und du einfach dachtest, er wird nie wieder zurückkommen, weil die sind so zerstritten und die Fronten so verhärtet und auf einmal stand er da. Ich meine, es war vielleicht nicht die beste Promo der Welt, aber emotional war das halt einfach für einen Fan, der das damals mitbekommen hat, ja, nicht nur befriedigend, sondern irgendwie auch so erleichternd. Ich glaube, das ist das, was da am ehesten passt, dass ich halt einfach pure Erleichterung und Lösung gespürt habe, auch als dann Shawn Michaels rauskam, weil ich einfach froh war, dass gefühlt dieser ganze Scheiß endlich vorbei ist.
Ja. Also ich muss sagen, ich fand diesen Moment auch irgendwie schön, weil das war eben so ein bisschen, dass sich der Kreis geschlossen hat, aber ich war da irgendwie emotional nicht 100% dabei. Ich kann es dir nicht genau sagen, ich weiß es nicht, wo dann das lag. Vielleicht bin ich einfach ein kalter Mensch, keine Ahnung.
Daran muss es liegen.
Ja. Oh. Kai, fällt dir noch was ein?
Ja, also gut, die Hardys habe ich nicht genannt, ne? Das war für mich auch eine der geilsten Sachen der letzten Jahre oder so, auch generell durch natürlich sehr, sehr großer Hardy-Fan sein. Auch eine der besten Sachen ever, meiner Meinung nach. Und was ich irgendwie noch cool fand, ist diese Sache mit Seth Rollins, die ich angesprochen hatte. Weil, was heißt cool? Die ist für mich so, also die ist so emotional dabei, weil es mich nervt, was daraus geworden ist, irgendwie zu dem Punkt. Weil, das war dieses, okay, der hatte diese lange Titelregentschaft und also das war ja auch alles nicht so wirklich rosig, der Rollins als Heel, ne? Das war irgendwie so, ja, okay, da war dieser coole Titelgewinn bei Mania und da war ja auch irgendwie lange Champion, aber irgendwie weiß ich nicht, war das dann ja auch doch alles irgendwann das Gleiche und alle haben so gesagt, so ja, ist zwar ganz cool, aber irgendwie holt mich das nicht ab. Aber als er dann verletzt war, waren ja auch alle super frustriert, weil man so gesagt, so ja, der ist so jung und der hat das verdient und das wäre so der nächste Top-Guy. Also da wurde ja wirklich in unfassbar goldenen Zungen von den Rollins gesprochen. So dieses, der wird jetzt die nächsten 10 Jahre irgendwie WWE auf seinem Rücken tragen. Und als er dann zurückgekommen ist, sind ja auch alle ausgerastet. Und also der wäre ja das Top-Face gewesen der nächsten Jahre. Und dass daraus nichts gemacht wurde, das ärgert mich irgendwie mal bis heute noch. Also klar, natürlich gab es dann nochmal hier und da Heel-Face und dann da und dann Shield-Zusammenführung und sowas. Aber trotzdem war das damals für mich so irgendwie so verschenktes Potenzial, weil ich weiß noch, ich habe Extreme Rules gesehen und bin so ausgerastet, weil er wieder da war. Und ich war so, okay, jetzt muss ich Raw gucken. Ich weiß, ich bin da irgendwie noch super früh aufgestanden, um direkt Raw zu schauen. Und dann kam so dieses, so ja, ich bin wieder da und alle so, ja, geil und so. Ja, aber ihr habt mich ja eh nicht vermisst. Und ich war so, ach Mann, warum das denn jetzt, ey? Also, weil das war so, das so diese typische, ja, ihr habt alle Bock auf mich, ich muss aber kurz Ziel sein. So, ja, ich bin gerade hier in New York. New York ist ja scheiße und ich war euch doch eh nie wichtig oder sowas.
Ja,
und
ja.
Das fand ich so belanglos, weil ich hatte da so Bock drauf, ne? Und das war so richtig, du beschränkst auf 100
km/h
und dann wird gebremst.
Ja, passt einfach nicht zusammen.
Ja. Hat mich aufgeregt.
Ja, ich glaube, da haben wir uns alle aufgeregt damals. Es ist ja ohnehin ganz lustig eigentlich, dass gerade so diese Geschichten mit, ja, nach einer Verletzung zurückkehren, glaube ich, und bei uns allen so besonderes Emotionalität. Es ist ja schon ganz schön lustig, dass gerade so diese Comebacks nach Verletzungen bei uns allen eine ganz besondere Emotionalität auslösen eigentlich. Es ist egal, ob Triple H, Seth Rollins, auch Finn Bella, als er dann da zurückgekommen ist, war ja auch irgendwie geil, weil du auch immer dann jetzt diesen Leidensweg ja miterlebst, ne? John Cena genauso, Edge und so weiter. Also gerade diese Verletzungen haben da ja auch wirklich, ja, fast schon, ich sag's jetzt mal ganz böse, Methode irgendwie. Weil
die Storys schreiben sich ja auch von selbst teilweise. Eben. Also dieses, du weißt dann, okay, die Leute haben Bock darauf. Das ist jetzt genauso wie, wenn Roman Reigns zurückkommen wird, weißt du auch, dass alle Leute sagen, geil, Roman ist wieder da.
Absolut, das haben wir ja auch schon gesagt, als Roman diese Abschiedsrede gehalten hat, die keine Abschiedsrede war, wo auch.
Pass auf, dann turnt er heel, pass auf. Also, ey Leute, jetzt euer Ernst?
Ja, na, ich glaube nicht, aber weiß ich nicht, zuzutrauen wäre es WWE. Wir haben natürlich auch noch diese anderen, also wir haben gerade von Gesundheit gesprochen und so. Was haltet ihr denn von diesen ja gesundheitlichen Comebacks, wo die Leute dann nochmal in die Hall of Fame aufgenommen werden und solche Sachen? Also findet ihr sowas gut? Jake Roberts zum Beispiel und Scott Hall sind da, glaube ich, so die Aushängeschilder dafür, die ja beide bei DDP so ihre ja Rekonvaleszenzzeit irgendwie gehabt haben und dann auf einmal wieder wie neue Menschen aufgetaucht sind. Also sind das für euch auch, sind das Comebacks? Sind das für euch einfach nur so Feel-Good-Moments? David, wie passt du das da an?
Das ist weder noch für mich, das ist eigentlich eher Respekt zollen. Und ich finde, bei der Hall of Fame, da sollte man auch einfach da gewisse Persönlichkeiten einfach außer Acht lassen und einfach sich darauf konzentrieren, was derjenige geleistet hat, während er für die Promotion tätig war. Eine Shiner zum Beispiel, ist mir doch scheißegal, ob die Pornos gedreht hat oder was die da alles gemacht hat. Die ist zum Beispiel eine Person, die gehört halt für mich in die Hall of Fame. Das ist halt für mich wirklich kein Feel-Good-Moment, sondern einfach hat es sich verdient, Punkt, Punkt, Punkt.
Mhm.
Und deswegen würde ich das auch nicht unbedingt als Comeback ansehen. Comeback ist halt für mich wirklich primär im Ring. Es gibt nur ganz wenige Comebacks, die halt außerhalb des Rings sind.
Ja. Unterschreibe ich so. Ich glaube, das hast du auch schön erklärt. Kai, möchtest du da noch was hinzufügen?
Nee, also wirklich einfach nur eine schöne irgendwie Anerkennung oder sowas, wo du sagst, ja, also ganz, ganz groß natürlich irgendwie Ultimate Warrior, ne?
Ja.
Was ja so an Emotionalität, gerade für Fans, die das irgendwie damals gesehen haben, gar nicht zu überbieten ist.
Das ist ja dann auch noch in der ganzen Geschichte ja auch noch mal doppelt tragisch und schön zugleich eigentlich, ne? Dass er ja da auch noch mal diesen Weg zurück quasi gefunden hat, noch mal diese Ehrung gefunden hat und dann auch noch mal diesen Moment bei Raw gehabt hat. Und
das Schlimmste ist, was er da gesagt hat,
ja,
bei
ja.
Raw. Das ist unfassbar.
Ja. Da habe ich auch fast direkt wieder ein Kloß im Hals, muss ich sagen. Weil mich das natürlich auch so mega packt einfach. Ich glaube, wir können auch schon hier so auf die Schlussphase des Hauptthemas hier zu sprechen kommen. Vielleicht noch mit zum aktuellen, ja.
Noch ganz kurz, also gerade bei diesen gesundheitlichen Comebacks darfst du natürlich auch Daniel Bryan nicht außen vor lassen, ne? Wo du wirklich gesagt hast, irgendwie der kommt halt nicht zurück. Das geht ja so ein bisschen in Richtung wie vorhin mit Ric Flair, ne?
Ja.
Wirklich die Ärzte sagen so, ja, Junge, tut uns leid, aber ist halt vorbei. Der dann wirklich aktiv retired ist, und irgendwie doch nochmal zurückkommt. Und ja, also das ist jetzt auch eine Frage, ne? So gerade so in Richtung von dem, was David gesagt hat. Wie ist das da? Hätte man da vorher Bescheid sagen sollen? Hätte man einfach The Mist irgendwie auftauchen lassen sollen? Weil das wurde jetzt zwar irgendwie vorher angekündigt, aber es war trotzdem, fand ich, ein sehr, sehr schöner Moment.
Moment, es war ja angekündigt, aber es war nicht von der WWE jetzt mega fett über Wochen angekündigt, von wegen, ja, er kommt zurück, sondern relativ kurzfristig, du warst dann emotionalisiert. Und was dann genau gesagt wird, das wusstest du ja nicht.
Na also, klar,
aber da finde ich das halt schon. Bei Verletzungs-Comeback, finde ich, ist halt, ja, die Realität, beziehungsweise der Bezug zur Realität, sehr wichtig. Den sollte man halt nicht aus Acht lassen. Gerade so, wie du halt schon sagst, bei Seth Rollins, du kannst halt nicht jemanden nach einer Verletzung wiederkommen lassen. Die Fans leiden grundlegend genommen mit, sehen ihn halt als Menschen und dann als Heel darstellen. Das funktioniert nicht. Nach einer Verletzung muss eigentlich jemand immer für mich ein Face sein, weil du als Fan ja eine Empathie entwickelt hast, mitleidest, du weißt einfach, was dahinter steht. Und dann ist halt nur die Frage, wie man das halt macht. Ich finde zum Beispiel bei Daniel Bryan war das sehr würdevoll und schön gemacht und passend. Kannst halt auch nicht bei jedem machen, aber das war halt einfach passend zur Realitätsempfinden der Fans in dem Moment.
Ja, ich mochte das auch gerne, sagen wir es mal so. Aber das habe ich auch jetzt nicht so 100%. Da gab es andere Geschichten, die haben mich irgendwie da mehr. Ich weiß auch nicht. Manchmal bin ich da auch ein bisschen merkwürdig.
Nee, ging mir sogar ähnlich.
Also es hat mich einfach nicht 100% abgeholt, weil es war dann irgendwie, mir hat, glaube ich, auch diese Ankündigung vorweg, wo es dann schon durch die Medien gegangen ist, durch Social Media gegangen ist, das hat mir schon ein bisschen kaputt gemacht. Da war so dieser erste Moment, war so, yeah, und dann zugleich war dann, als es dann passiert ist, war es so, ach ja, cool. So, weißt du? Also ein bisschen vorweggenommen. Der vorweggenommene Markout, den lassen wir uns jetzt patentieren. Ansonsten, was jetzt auch übrigens gerade ja ganz aktuelle Schlagzeilen gewesen ist, apropos Comebacks, ne, ein ehemaliger WCW Heavyweight Champion hat auch sein Comeback im Ring gegeben, David Arquette. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, aber er ist ja tatsächlich jetzt im Indie-Circuit so ein bisschen unterwegs und hat einige Matches bestritten, darunter ein Deathmatch gegen Nick Gage. Und alter Schwede, gut finde ich das nicht. David, du hast dir, glaube ich, die Videos auf jeden Fall angeschaut, ne? Was hältst du davon?
Ich habe mir die Videos angeschaut und ich muss sagen, dass David Arquette bei mir vom Respekt-Standing her explodiert ist. Weil so lächerlich ich das damals fand, so sehr zeigt es eigentlich jetzt im Nachhinein, dass er halt wirklich mega Wrestling-Fan ist. Und holy shit, also für einen Anführungszeichen Amateur hat der ziemlich guten Körperbau bekommen, hat echt an sich gearbeitet, aber das Deathmatch, was du halt sagst, das ist schwierig mit anzusehen, weil er einfach auf eine Art verletzt wird oder so zu verletzt ist, dass du halt siehst, er geht kurz aus dem Ring, hält sich den Nacken, blutet wie ein Schwein und ist dann zumindest Profi genug, Anführungszeichen, dann wieder zurückzukommen. Das sah halt alles nicht gut aus. Das andere Match, was du geschickt hattest, das Tag-Team-Match, sah deutlich besser aus. Ich meine, nicht jeder Move saß, aber man sieht auf jeden Fall, dass er richtig Bock auf die Sache hat. Und so blöd es klingen mag, dadurch macht es das jetzt nicht unbedingt besser, was in der WCW damals passiert ist, aber für mich nicht mehr so schlimm.
Man muss natürlich auch dazu
sagen. Weißt du, wie ich meine?
Ich weiß, was du meinst.
Weil das ist schon, dass ich jetzt einfach sage, Respekt, wenn man nach all den Jahren eigentlich jetzt weg von Fokus sich in Ring stellt, weil du einfach wirklich Bock auf Wrestling hast, da war das vielleicht gar nicht so scheiße damals.
Ja, also es ist so ein bisschen ein kleines Trostpflaster, aber ändert natürlich nichts daran, dass das damals einfach eine beschissene Entscheidung gewesen ist. So.
Ja, das ist richtig.
Und man muss auch sagen, also David Arquette ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Er ist 47. Ich glaube, der will sich jetzt da noch mal so ein bisschen was beweisen und ja.
Aber der sieht gut aus, oder?
Ja, also außer den Tätowierungen, dadurch, wodurch er aussieht wie ein mit 40er Drogenabhängiger, ist er
schon. Moment, was hast du denn gegen Tätowierungen?
Weil das keine schönen Tätowierungen
sind. Die sehen super scheiße bei dem aus.
Eben, weil die sind einfach wild, wahllos über den Körper verteilt. Ich habe nichts gegen Tätowierungen.
Das ist einfach wie diese Kaugummi-Tattoos, die du immer irgendwie dran geklappt hast und die sind halt immer da geblieben und mitgewachsen
mit der Ja, oder die du dir im Knast irgendwie hast stechen lassen, weil dir langweilig war.
Ihr seid echt zu konservativ.
Nee, gar nicht. Einfach hässlich und nicht gut gemacht.
Nee, sorry. Also ich habe nichts gegen Tätowierungen, aber das sieht da einfach kacke aus.
Ja. Das gleiche habe ich übrigens auch manchmal bei Chris Jericho-Tattoos. Die sind auch einfach so da, um da zu sein, glaube ich. Aber übrigens, also nochmal zu diesem Dave Arquette-Ding, gerade bei dem Deathmatch, ich fand, also das geht für mich auch so in Richtung dieses Shane McMahon, ich beweise das nochmal was, so mir konnte zwar irgendwie vieles geschenkt werden, aber hier, guck mal, so ich kann auch leiden, finde ich, Und klar, die Sache mit dem Halster oder so, das war auch einfach ein Botch so passiert, ne? Gerade bei Deathmatches, da kann sowas nochmal mit größerer Wahrscheinlichkeit passieren. Und so dieses, das Tag-Team-Match, ja, also es war schon holzig, ne, wenn wir mal ehrlich sind, gerade so dieser Hurricane Runner, so, also der war jetzt nicht so schön. Gesellt hat er echt gut und so meine Güte, wenn er halt Bock drauf hat, so der Dive war echt krass, muss ich erstmal trauen, ne. So, wenn er Spaß dran hat, so, dann soll er es einfach nochmal machen, aber wie gesagt, so ist auch da die Frage, ob er damit dann irgendwie mit 47 nochmal anfängt.
Ja, aber ich glaube, weißt du, ich glaube, dass der macht das halt, weil er jetzt Bock drauf hat und das sei ihm dann auch gegönnt. Und solange er dabei niemanden verletzt und er hoffentlich da auch lebend rauskommt, dann ist ja das auch alles in Ordnung. Damit würde ich sagen, beschließen wir hier den Hauptthemenblock, die Debüts und die Comebacks. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit unserer kleinen Reise hier durch die Zeit und wir wechseln über zu den Fragen.
Du hast aber noch eigentlich eine super Frage vergessen, die du hier eingetragen hast. Und zwar hast du reingeschrieben, ob Comebacks Retirements kaputt machen für uns oder ob das halt diesen Moment kaputt macht.
Na gut, dann beantworten wir die auch noch. Ich habe gedacht, die hätten wir schon so halbwegs beantwortet durch Ric Flair und Konsorten. Aber ja klar, ich meine, wir haben das ja dieses Jahr erlebt mit Shawn Michaels, der dann auch nochmal zurückgekommen ist. Bei Ric Flair haben wir es gehabt, bei Mick Foley haben wir es natürlich auch gehabt. Also es gibt ja einige Legenden, die da ja eigentlich immer oder die nicht genug kriegen können. Terry Funk ist auch so ein Kandidat, der wahrscheinlich häufiger zurückgetreten ist, als er World Champion-Titel gehalten hat. Also, ja, David, wenn du schon die Frage hier in den Raum stellst, dann beantworte sie.
Ja, gerade wegen Shawn Michaels aktuell. Wir sagen ja, Comebacks sind so Situationen, für die wir halt Wrestling lieben. Und Comebacks, nachdem man eigentlich in Rente ist, sind die Momente, die ich beim Wrestling hasse. Eigentlich. Also, ich fand, du hast halt als Wrestler oft den Punkt, den du halt verpasst, wo du sagen musst, okay, ich höre auf. Ric Flair hat es halt noch irgendwo geschafft, auch eigentlich zu spät, aber Ric Flair hatte zumindest ein grandioses Match mit Shawn Michaels, ein super Abschluss.
Aber der hat ja nachher noch weitergemacht, ne?
Genau, und ich weiß halt noch, wie ich empfunden habe, als ich ihn dann beim TNA Wrestling absehen. Das war so schrecklich. Ich hatte nicht unbedingt Fremdschämen, sondern halt wirklich so ein gewisses angewidert sein vom Gefühl her. Weil ich einfach nur dachte, wieso machst du denn alles kaputt? Du kannst es doch nicht mehr. Lass es sein. Und Shawn Michaels ist halt das Gegenbeispiel. Er kann es halt noch viel besser, als ich erwartet habe. Aber auch bei ihm, ein so großartiger Moment wurde für mich komplett zerstört. Weil du kannst ein Retirement eigentlich nur einmal machen, damit sie glaubhaft ist. Wenn du danach zurückkommst, dann ist einfach die Gefahr immer da, dass selbst wenn du jetzt sagst, ey, das nächste Match, da geht's wirklich um meine Karriere, und du dann als Fan sagt, ja, nee, klar, du bist doch schon mal wieder zurückgekommen. Also Comebacks, nachdem man im Rente ist, machen für mich extrem viel kaputt und sind mit einer der unschönsten Sachen emotional gesehen für mich als Wrestling-Fan.
Kann ich durchaus nachvollziehen. Also bei Shawn Michaels kommen bei mir halt eben noch die äußeren Umstände natürlich noch mit dazu. Wir haben da ja schon lange und breit drüber geredet. Aber ja, und auch bei Ric Flair natürlich macht das natürlich auch so ein bisschen diesen Augenblick kaputt. Kai, willst du da noch was zu beitragen?
Ja, ich würde es mal ganz extrem und pauschal sagen, dass Comebacks Retirements eigentlich immer kaputt machen, weil, wenn ich jetzt so daran denke, auch an Undertaker, an Ric Flair, an Shawn Michaels auch, ich glaube nicht, dass das nächste Retirement so gut wie das davor. Mhm. Und man nimmt es weniger ernst, das ist nicht mehr so emotional. Du hattest das Ganze schon mal und wie gesagt, also auch so ein Undertaker hat jetzt wie viele Retirements irgendwie?
Naja, also offiziell.
So, ja, also irgendwie, also dieses eine mit Roman, das war für mich schon irgendwie offiziell und dann war immer dieses so, ja, ist es jetzt vorbei? Offiziell. Ist es dann nicht vorbei? Und dann legt er irgendwie den Mantel ab, du bist so, okay, jetzt ist es aber vorbei und dann ist er doch wieder da. Das ist so dieses, ja, dann ist es mir auch scheißegal, wenn du irgendwann wirklich gehst. So, ja, klar, dann werde ich auch irgendwie da sein, dann werde ich auch bestimmt irgendwie heulen und hahaha. Aber es ist trotzdem so, ja, ich sehe es jetzt zum fünften Mal.
Ja. Sehe ich auch so. So, dann kommen wir jetzt zu den Fragen. Fragen schickt an fragen@headblock.de. Wir nehmen den Podcast ja ein bisschen früher auf, deswegen sind auch nur einige wenige Fragen hier eingeflattert. Fangen wir einfach mal mit dem Philipp an. Der Philipp fragt, das ist eine Frage, die können wir kurz und knapp beantworten. Er war beim Rock'n'Roll Wrestling Bash. Wie ist eure Meinung dazu? Ich war da auch schon mal. Ich finde, das ist eine geile Party. Wrestling ist da so ein bisschen Nebensache, aber ich finde es mega witzig. Kai, warst du schon mal?
Nee, aber ich will da unbedingt mal hin. Also, weil ich das ist, glaube ich, einfach nur komplett Trash mit Abriss und Party und sowas. Also ich hätte echt wirklich mal Bock drauf. Nur das war, glaube ich, letztes Mal in Hamburg, aber da waren die Tickets auch relativ schnell ausverkauft. Aber da steht auch noch auf meiner Bucketlist.
Zuletzt war es auch in Köln jetzt, glaube ich, vor 2 Wochen oder so, oder einer Woche. David, warst du schon mal?
Nein.
Mach das mal.
Ich höre es auch zum ersten Mal.
Das ist halt wirklich witzig. Also man trinkt da sehr viel, man hört die ganze Zeit Rockmusik, das ist alles super trashig mit Masken und komischen Gimmicks und Stripperinnen und Nackttänzerinnen. Also ist was anderes auf jeden Fall, aber cool. Dann, der Osak fragte uns über YouTube. Er hat ein Video uns geschickt, und zwar von einer Diskussionsrunde, die es damals bei RTL gegeben hat. Ne? Die hieß damals Offensivstreit live, und da standen sich der damalige Chefredakteur der Bunden sowie der Carsten Schäfer, Nick Held, also die Kommentatoren von WWF und WCW, sowie Alex Wright und ein Veranstalter gegenüber uns. Ging darum, ob Wrestling echter Sport ist und ob das echte Sportler sind, so. Und jetzt will der Osak würde gerne wissen, wie wir das finden. Ich habe mir das heute tatsächlich komplett angeschaut, weil ich diese Diskussion auch so albern fand. Weil vor allem auch die verteidigende Partei, also die Wrestling-Partei, wirklich darauf beharrt hat, dass alles echt ist, und die sind wirklich noch im Kayfabe geblieben. Und ich glaube, im Jahr 2018/19 ist das dann schon was anderes. Also, David, wie findest du solche Geschichten?
Ich mag generell solche Diskussionsformate nicht, wo es eigentlich nur darum geht, zwei Fronten gegeneinander in den Ring zu schicken, Anführungszeichen, in den verbalen Ring, wo du weißt, dass jetzt keiner irgendwie nachgeben wird oder sonst was, sondern es eigentlich nur darum geht, hoffentlich eskaliert ist.
Ja,
das deswegen, muss ich nicht haben.
Kai, bei dir eskalierst du doch gerne, oder?
Ja, aber das ist dann so sehr, sehr Talkshow-esque, ne?
Also, ja, natürlich, total.
Wir wollen jetzt, dass ihr euch irgendwie anschreibt, also, weiß ich nicht, das hast du ja schon manchmal irgendwie, wenn du so irgendwie Doppelpass oder so ein Kram guckst, bist du auch so, ihr wollt eigentlich da nur sitzen und dann wollen wir schreien und gucken, wer dann irgendwie, also wenn du sowas in der heutigen Zeit hast, dann so, okay, welcher witzige Spruch landet jetzt gerade auf YouTube oder welcher witzige Spruch wird jetzt ein Meme oder sowas, und weiß ich nicht, so, und gerade wenn halt sowieso eine Partei eher im K-Fab bleibt, ist ja die Diskussion generell hinfällig, oder?
Ja,
also das ging, ist ja dieses,
selbst wenn nicht, wäre es hinfällig gewesen, weil die andere Partei eh nicht zuhört.
Ja, und Wrestling ist eh fake, von daher ist mir das egal.
Ja, aber du musst halt überlegen, das war wirklich eine Diskussionsrunde, in Anführungsstrichen, die dann eben 95 aufgenommen worden ist. Und aus heutiger Sicht ist es ganz lustig zu sehen. Ich habe mich damals natürlich dann auch so ein bisschen drüber geärgert irgendwie, weil, sorry, also es wirkt eben auch gestellt, wenn dann jemand sagt, ja, das ist alles echt, so, ne? Und es ist es nun mal nicht.
Ach so, okay.
Ja, aber die laden ja auch immer die richtigen ein. Wenn du dieselbe Diskussion machst zum Thema Gewalt im Videospielen, da wirst du hundertprozentig auf der einen Seite irgendwelche Gamer-Trottel nehmen, die dann sagen, ich baller gerne Leute in den Kopf, ist voll cool. Wo du einfach genau diese Reaktion dann ziehst und die Extreme hast.
Damals, das war eben das Problem, dass die Kommentatoren hier natürlich und die Wrestling-Befürworter hier extrem schauspielern mussten einfach. Und das hast du eben gemerkt. Und ansonsten, ich find's ulkig, weil das ist so ein bisschen 90er Jahre Talkshow-Flair. Das ist auch ein Teil der Fernsehgeschichte so ein bisschen. Der Tobi hat uns heute noch ganz schnell zwei Fragen zukommen lassen. Und zum einen, ich habe gerade Raw gesehen, wirklich mal wieder eine brauchbare Ausgabe. Es geht doch. Wie interpretiert ihr die Promo von Seth Rollins, wo er ja dann auch thematisiert hat, dass quasi The Revival verheizt werden und die Lucha House Party Rules und so? Glaubt ihr, da ist quasi die Kritik angekommen und macht man jetzt aus der Kritik eine Storyline? Da habe ich auch heute schon diverse Meldungen von gehört. David, wie siehst du die Geschichte?
Ich glaube nicht, dass die Kritik angenommen wird, sondern einfach kurz den Internetfans irgendwas hingeworfen wird nach dem Motto, wir hören euch, jetzt seid mal wieder ruhig. Das ist einfach für mich zu inkonsequent. Ich glaube halt einfach nicht, dass das wirklich ernst genommen wird, sondern einfach mal gerade auf den Zug ein bisschen springt und das eigentlich gar nicht so ernst nimmt. Und da einfach dafür da ein bisschen da ist, um halt Seth Rollins, der meiner Meinung nach gerade versucht wird, gepusht zu werden, damit man halt endlich wieder einen Star hat bei der Weekly-Sendung, um ihn halt noch beliebter zu machen. Und ja, das war's.
Kai?
Ich bin mal gespannt. Also, klar, also es kann natürlich auch dieses sein, was auch so meine Befürchtung ist, dieses, ja, guck mal, wir hören euch, hahaha, jetzt machen wir aber weiter. Aber weiß ich nicht, wenn dann so ein Rollins immer da ist und sagt so, ja, das ist scheiße, so, das machst du und Baron Corbin, du bist schuld und hier, guck mal da, wir haben ja das Talent. Das waren ja auch Sachen, die ein CM Punk damals gesagt hat. Von daher kann ich jetzt natürlich nicht schlecht darüber reden.
Aber das Problem ist, es ist auch ziemlich ähnlich das, was Roman Reigns gesagt hat gegenüber einem Brock Lesnar. Also halt schön möglichst das sagen, was die Internetfans kritisieren, damit man halt noch den Pop kriegt.
Ja, aber hier hast du halt weniger dieses so, ich kritisiere dich dafür, dass du nicht da bist, sondern also mir noch mal was anderes irgendwie zu sagen, so ja, guck mal, wie dumm unser Produkt gerade ist, was wir abliefern. Das ist dann nochmal irgendwie eine ganz andere, was du sagst, so hier, so wir haben einfach gute Tech-Teams oder sowas und die müssen dann so irgendwelche so Grotten-Matches machen und so ein Kram. Das ist ja irgendwie nochmal so ein bisschen so ein anderes Level. Das ist ja wieder dieses so Voice of the Voiceless, wenn du irgendwie so an dieses hier Punk-Zeit denkst. Aber ich muss wirklich sagen, das ist eine der Sachen, wo ich sage, ich bin mal gespannt, wie das in den nächsten Wochen weitergeht. Also das ist eine Sache, die mich irgendwie dazu animiert, beim nächsten Mal auch wieder einzuschalten.
Ich glaube, mein Problem ist einfach, dass WWE mich 2018 so derbe enttäuscht hat und verloren hat, dass ich einfach momentan mir eher vorstelle, dass Vince backstage sitzt, sich einen weggrinst und sich eher darüber lustig macht auf seine Art und Weise dadurch. Ja, ich hoffe, es wird was Gutes raus, man hört drauf, aber mir fehlt gerade der Glaube.
Ja.
Olaf, wie ist das bei dir?
Ja, es geht so in beide Richtungen, ehrlich gesagt. Also ich finde das, die Idee finde ich natürlich nicht schlecht, weil man so ein bisschen aus der Not eine Tugend macht irgendwie und das so ein bisschen thematisiert. Und natürlich kannst du dann sagen, ja, hier, die dumme Autoritätsperson ist schuld und so. Und auf der einen Seite pushst du damit natürlich auch einen Seth Rollins, der dann eben als Voice of the Voiceless Zwinker Zwinker irgendwie hier aufbegehrt irgendwie und dann auch mit einem TLC-Match. Das war ja auch durchaus ansehnlich, was die beiden da gemacht haben. Ich fand das an sich in Ordnung. Die Frage ist eben, was ist die Konsequenz daraus? Also, ne? Da bin ich dann wieder bei David. Bei der einen Seite bin ich bei Kai und bei der anderen Seite bin ich bei David. Mal schauen, was jetzt in den nächsten Wochen daraus wird oder ob das einfach nur so ein einmaliger Funken gewesen ist, der da geflogen ist. Oder ob jetzt ein Seth Rollins tatsächlich jemand ist, der dann da dadurch auch mehr Profil natürlich bekommt. Warten wir mal ab. Dann schreibt der Tobi noch eine Frage, die man wirklich kurz und knapp beantworten kann. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Welcher Wrestler hat euch im Jahr 2018 am meisten begeistert? Gerne live oder auch im TV, egal wie. Oder beides. Kurzes Grübeln. So Trommelwirbel. Kai?
AJ Styles und Seth Rollins.
Also ich würde normalerweise immer AJ Styles sagen, aber in diesem Jahr ganz klar Seth Rollins dafür. Er war derjenige, der total im Vorgestand, der halt sich selber durch seine Leistung gepusht hat.
Ich sag, Seth Rollins war es bei mir auch. Tommaso Ciampa würde ich da auch mit einbauen.
Ja.
Und Walter muss ich damit einfach wieder nennen, weil ich finde, Walter ist halt ein Tier und der begeistert mich immer, egal gegen wen er kämpft und egal ob live oder on tape. So, da geht einfach nichts drüber und ist auch kein Wunder, dass der jetzt auch bei WWE auf dem Radar ist, ganz offensichtlich. Mal gucken, was daraus wird.
Und Thatcher übrigens auch. Hat mich dieses Jahr irgendwie nochmal ganz, ganz krass überzeugt.
Ja, der hat sich toll entwickelt. Also, es klingt so albern, wenn man das so sagt über Timothy Thatcher. Ich finde, der hat sich halt gerade so in der Crowd-Interaction toll entwickelt. Aber da sind auch manchmal noch so Matches dabei, die holen mich nicht zu ständig ab. Pete Dunne würde ich da auch einfach mal noch mit reinwerfen. Also, da gibt's genug. Ich glaube, Pete Dunne, jetzt wo ich drüber nachdenke, ist wahrscheinlich auch der so in meinem Ansehen wahrscheinlich mit einem der größten Sprünge überhaupt gemacht hat. Na, also, gibt's einige. Werden dann auch noch beim Jahresrückblick und beim Ausblick natürlich auch noch so ein bisschen über solche Geschichten sprechen. So, dann würde ich sagen, sind wir hier durch, liebe Leute. Außer David will noch was fragen.
Nö.
Das merkst du, ich frage immer schon so zur Sicherheit nochmal nach, damit du mir nicht in die Parade fährst.
Ja, du hast irgendwie Angst vor mir.
Ja.
Ne? Ich habe die Macht.
Ich habe die Macht, mein kleiner He-Man. Ja, dann sind wir durch. Nächste Woche geht es weiter natürlich mit der Review zu WWE TLC. Und dann zum Wochenende, dann ist ja auch schon bald Heiligabend, da gibt es dann hier eine besondere Ausgabe. Da sprechen wir nämlich dann alle über unsere Lieblingsmatches und über unsere Lieblingsevents, immer unterteilt in zwei Gruppen. Ich bin gespannt, wie das sich dann anhören wird. Freut euch darauf. Und in dem Sinne, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wisst ihr, patreon.com/headlock.de, steady.com/headlock.de und ansonsten schaut bei iTunes vorbei, abonniert uns, hört uns bei Spotify, bleibt einfach dabei, unterstützt uns und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.